Hallo und herzlich willkommen zur neuen Spielbox-Podcast-Ausgabe. Der Spielbox-Cast, Ausgabe 009. Ich bin Manuel Fritsch und bei mir unser heißgeliebter Chefredakteur Andreas Becker. Schönen guten Morgen.
Hallo Manu, grüße dich vielmals.
Wir haben auch heute wieder ein volles Programm. Wir haben natürlich ein paar News für euch vorbereitet, die die Brettspielbranche bewegen. Dann haben wir einen Gast heute, mit dem wir heute uns ein bisschen länger unterhalten, aufgesplittet in zwei Parts, nämlich Moritz Brunhofer vom Verlag Hans im Glück. Und wir haben und natürlich auch wieder ein Spiel im Gepäck, mit dem geht's heute in ferne Länder, beziehungsweise auf deren Flughäfen. Sky Team haben wir uns gemeinsam angeschaut. Und im Kontext mit dem Interview mit Moritz Brunhofer hast du, Andreas, auch ganz viele Verlage angeschrieben, um über deren aktuelle Situation Auskunft zu erhalten. Und das haben wir ein bisschen für euch vorbereitet und aufbereitet.
Jawohl. Ja, fangen wir mit den Neuigkeiten an, die wir so gelesen haben. Wir greifen mal einen Punkt auf, den wir vor einiger Zeit schon mal besprochen hatten. Da ging es nämlich darum, dass dieser Sammelfigurenhersteller Funko aus den USA ein bisschen zu kämpfen hat finanziell. Und sie haben deswegen Tafelsilber verkauft, um an frisches Geld zu kommen. Die Rede ist von ihrer Brettspielsparte Funko Games. Und die wurde verkauft an den niederländischen Spieleverlag Goliath, der jetzt eventuell einigen bekannt ist, weil sie früher Rummikub in Deutschland gemacht haben. Das ist, glaube ich, mittlerweile bei Jumbo. Aber auch Triominos ist so ein Titel, der vielleicht bekannt ist. Aber ansonsten in den Kreisen, in denen wir Spielbox-Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser verkehren, eher nicht so eine große Rolle spielt. Von daher war das natürlich auf jeden Fall ein Thema, was Interesse erregt hat. Warum kauft Goliath jetzt ausgerechnet Funko Games, weil die Spiele, die die gemacht haben, das waren ja sehr themen- und lizenzbezogene Spiele zu Disney, wie Disney Villainous, Der Weiße Hai, was bei Ravensburger rausgekommen ist, Pan Am, was 2020, glaube ich, erschienen ist, oder eine Hitchcock-Verspielung, Das Fenster zum Hof, im Original Rear Window haben die gemacht. Was also will Goliath damit? Das wissen wir immer noch nicht. Wir hatten damals Goliath ja angefragt.
So ein Aufbau und dann wissen wir nicht.
Ja, nächster Punkt. Kommen wir zum nächsten. Also was Goliath will, wissen wir immer noch nicht. Da können wir nur spekulieren, weil die Anfrage, die wir gestellt haben, wurde nie beantwortet. Und das lässt ja immer dann Raum für Spekulationen, das nicht geantwortet wurde. Und dass eben die an Funko Games angeschlossene Entwicklerwerkstatt Prospero Hall quasi nicht übernommen wurde. Ich glaube, 3 bis 5 Leute haben die übernommen, um das Erbe ein bisschen zu pflegen und weiterzuführen. 25 bis 30 Leute sind aber dann auf die Straße gesetzt worden. Deswegen vermute ich einfach mal, dass Goliath Interesse daran hatte, vielleicht den ein oder anderen Titel, den Funko Games im Portfolio hatte, zu übernehmen, weil sie sich davon halt hohe Verkaufszahlen erhoffen. Beziehungsweise vielleicht an Lizenzen darüber auch ranzukommen oder diese Lizenzen damit ins Portfolio zu bekommen, weil, wie gesagt, Funko Games sehr stark lizenzgetriebene Spiele gemacht hat. Ich glaube ausschließlich. Ich überlege gerade, ob mir ein Spiel von Funko einfällt, das nicht irgendwie eine popkulturelle Lizenz hat. Ich glaube nicht.
Nee, kann dann auch kein sein.
Wem was einfällt, bitte rufen. Prospero Hall selber hat früher auch lizenzfreie Spiele gemacht, die bei verschiedenen Verlagen erschienen sind, aber seitdem die sozusagen zu Funko Games gehören, ist es eben ein lizenzgetriebenes Geschäft. Von daher geht es Goliath wahrscheinlich tatsächlich darum, diese Assets, wie man so schön sagt, aus der Funko-Misere zu ziehen und für sich zu verwerten. Interessant ist jetzt allerdings, dass Prospero Hall doch weitermacht, in kleiner Form. Nämlich 3 ehemalige Prospero Halls haben sich zu einem neuen Studio, Entwicklerstudio zusammengefunden. Das ist zum einen Chris Rowlands, der Leiter des Spieleentwicklungsteams. Dann gibt's Corby Sears und Isaias Vallejo. Man möge mir das schlechte Spanisch verzeihen. Die haben Tempest Workshop gegründet und machen im Grunde das, was Prospero Hall vorher gemacht hat. Nur erstmal in kleinen, die haben noch nicht so viele Mitarbeiter. Einige ihrer Ex-Kollegen werden aber als freie Mitarbeiter dann mitwirken. Sie wollen mit Verlagen zusammenarbeiten und für diese Spiele entwickeln. Natürlich von ihrer Erfahrung im Lizenzgeschäft ein bisschen profitieren, je nachdem was kommt. Aber eben sich auch davon loslösen und eigene Spiele machen. So steht es zumindest in einem Artikel bei Board Game Wire vom Kollegen Mike Didymus True, der das Thema nochmal wieder aufgegriffen hat.
Ja, Und das Studio selber, also Tempest Workshop, sagt jetzt ja auch, sie wollen in der Tradition von Prospero Hall weitermachen, was ja auch total naheliegend ist. Da haben sie Erfahrung gesammelt, da haben sie Connections aufgebaut, da haben sie sich ja auch einen gewissen Ruf erarbeitet, da Lizenzspiele auch in gut machen zu können oder zumindest in erfolgreich, wenn man Disney Villainous noch dazu nimmt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest hatten sie damit ja einen gewissen Erfolg und von daher freut es mich, dass dieses Studio oder zumindest einige der Mitarbeitenden dort übernommen worden sind und da weitermachen können. Ja. Mal gespannt, wo die Spiele dann bei uns erscheinen. Also Prospero Hall Spiele sind ja just vor dieser Übernahme oder dem Verkauf bei Hoch aufgenommen worden in den Katalog, in den Vertrieb. Deswegen darf man jetzt natürlich auch gespannt sein, wo dann die Tempest Workshop Spiele bei uns im deutschen Vertrieb auftauchen, ob da dann die Connection weiterhin bestehen bleibt oder ob sie sich dann neue Vertriebsmöglichkeiten suchen müssen.
Ja, das finde ich sowieso spannend, weil bei Huch im Vertrieb oder bei Hutter Trade ist ja dann die Vertriebssparte, Huch der Spieleverlag, sind ja auch jetzt erstmal nur ein paar ausgewählte Titel erschienen, eben Back to the Future, Pan Am, E.T., ich glaube noch aus dem Funkoverse oder wie das heißt, kommt auch noch was, aber Prospero Hall hatte ja eine riesen Palette an Spielen, also wer da mal bei Board Game Geek guckt, der wird schon einiges finden. Aber andererseits, Lizenzspiele haben es, glaube ich, in Deutschland auch deutlich schwerer als in den USA. Wahrscheinlich, weil man einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil lieblos irgendeine Lizenz auf ein beliebiges Spiel gelegt wurde, was dann nicht wirklich gezündet hat, während Prospero Hall wirklich den anderen Weg gegangen ist, sich die Lizenz angeguckt hat und dann versucht hat, ein Spiel, das thematisch gut passt, hinzukriegen. Ist auch nicht immer gelungen, würde ich mal behaupten. Aber schon einige spannende Sachen dabei. Ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen, wo die Funko Games auftauchen. Und wir wollen nochmal auf das Geschäftsjahr 2023 der deutschen Spieleverlage blicken. Wir hatten ja schon aus der Pressemitteilung des Branchenverbands Spieleverlage e.V. berichtet. Und das war im Großen und Ganzen positiv, denn es gab ein Plus von 9% im vergangenen Geschäftsjahr zu verzeichnen. Haupttreiber waren, das haben wir ja schon alles erzählt und auch in der Spielbox in Heft 1 2024 geschrieben, waren die Sammelkartenspiele von Pokémon über Magic bis hin zu Disney Locana zuletzt. Rechnet man die raus, gab es aber immer noch ein Plus von 3%. Und wir haben die Verlage, die im Spieleverlage e.V. organisiert sind, mal gefragt, wie schaut es denn bei euch aus? Allerdings müssen wir dazu sagen, einige haben leider nicht geantwortet. Andere haben leider geantwortet, dass sie nicht antworten können.
Ist auch eine Antwort.
Auch eine Antwort ist. Und da kann man sich seinen Teil dann auch zu denken. Und die, die geantwortet haben, da zerfällt es so in zwei Gruppen. Also wir haben einmal die Großen, zum Beispiel Ravensburger, wobei die betriebsintern ihren Umsatzanteil für die Kategorie Spiele und Puzzles nicht gesondert ausweisen. Aber die hatten einen Plus von 11,6% im vergangenen Jahr erzielt. Das heißt, einen Umsatz von 669 Millionen Euro. Da kann man aber von ausgehen, dass Kartenspiele aufgrund von Disney Locana, was ja dann ab September flächendeckend erhalten war, schon eine große Rolle gespielt haben.
Sehr große.
Zum Beispiel war auch zufrieden, haben sie geschrieben, sie konnten sich stabilisieren. Die haben einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro gemacht. Puzzles sind ein bisschen abgesackt nach der Pandemie. Dafür hatten sie Spielzeug und Plüsch, das kompensiert und Spiele laufen unvermindert gut. Und irgendwo habe ich kürzlich auch gelesen, Mensch, ärgere dich nicht, da verkaufen sie zum Beispiel immer noch 100.000 Stück im Jahr von.
Wahnsinn.
Schon mal eine stolze Zahl ist, da würden andere Verlage sich die Finger nachlecken, wenn sie einen Titel haben, der sich jährlich 100.000 Mal verkauft. Wer hat denn noch geantwortet? Zum Beispiel aus der Schweiz gab es eine Antwort dazu, sehr kurz, aber auch positiv. Game Factory ist 2023 zweistellig gewachsen. Und auch Skellig Games, der Uwe Bursig, den wir auch schon hier im Podcast im Interview hatten, hat geschrieben, dass vergangenes Jahr wirklich gut war, aufgrund einiger Erfolgstitel wie Erde, die Gilde der fahrenden Händler, die Wölfe, Darwin's Journey, Mounts, hatten sie ein gutes Geschäftsjahr mit Wachstum. Allerdings, das ist interessant, gab es auch zwei, die uns geschrieben haben, 2023 war nicht so gut. Unter anderem Michael Schmidt von der Edition Spielwiese, er hatte geschrieben, dass es für ihn, da er sich mit seinem Verlag auf Familienspiele konzentriert, eher schlechter war, jedenfalls im Vergleich zu den Verlagen oder auch sehr kleinen Verlagen, die sich auf Kenner- und Expertenspiele spezialisiert haben. Denn so ein bisschen der Punkt ist, in der Pandemie, vor allen Dingen in den Jahren 2020 und 2021, als die Umsätze durch die Decke gingen, haben sich halt viele Familien ein bisschen eingedeckt mit Gesellschaftsspielen, weil man ja nicht raus konnte, nichts anderes machen konnte. Aber, sagt Michael, die sind jetzt erstmal gut versorgt und die sind eben dann auch noch nicht dem Cult of the New verfallen, so wie wir, die sofort Speichelfluss kriegen, wenn irgendwo eine Neuheit angekündigt wird und dieses Haben-Wollen in sich spüren. Mhm. Und wer sich halt als Familie eingedeckt hat in der Pandemie, der spielt das jetzt erstmal ein paar Jahre. Damit kommt er gut über die Runden, muss sich halt nicht ständig Neues kaufen. Und das hat sich wohl im vergangenen Jahr noch bemerkbar gemacht, sagt er.
Ja, und gerade im Familienspielbereich natürlich, das kann man ja auch gut nachvollziehen. Dann kauft man sich 2-3 Spiele und dann sind Familien und wenig Spielende natürlich auch wieder für 2-3 Jahre versorgt. Also ich meine, muss man realistisch sehen, die kaufen sich 2-3 Spiele und spielen die dann halt auch 20, 30, 40 Mal alle paar Wochen und kaufen dann nicht ständig was Neues. Das lässt sich natürlich, gerade wenn man auf so einem Sektor dann ist und da spezialisiert ist, in so einem erfolgreichen Jahr, das kannst du natürlich nicht halten, dieses Wachstum, weil du ja dann nicht ständig wieder diese Zielgruppe erreichst.
Ja, eben. Und sie haben ja auch noch ein anderes Spielverhalten als wir. Also ein Spieleabend in einer Familie ist halt, wir spielen da mal ein Spiel und dann ist Feierabend und nicht, man fängt um 17 Uhr an und hört um 3 Uhr nachts oder so auf.
Genau. Und was er auch gesagt hat, Edition Spielwiese, dass natürlich auch der SDJ-Bonus nach dem Erfolg von Micro Macro, was ja auch ohne die Auszeichnung schon erfolgreich war, aber dann natürlich auch nochmal einen Boost bekommen hat, dass das jetzt auch langsam nachlässt. Und Micro Macro hat es ja wirklich auch ausgenutzt, klingt jetzt so negativ, aber im Sinne von marketingtechnisch richtig gemacht, dass natürlich auch sehr viel Fortsetzungen und Weiterführungen daraus entstanden sind. Und aber auch das hat jetzt ja mehr oder weniger erstmal ein Ende gefunden, nachdem alle 4 Stadtteilpläne veröffentlicht sind. Noch ist, glaube ich, kein neuer Teil angekündigt. Es gab nochmal so eine Bonusbox. Aber dass da natürlich dann auch die Zahlen erstmal wieder rückläufig sind, ist ja auch nachvollziehbar, wenn man das jetzt über die letzten 3 Jahre geschröpft hat, sage ich mal. Ja.
Genau, wäre es eine Serie, würde man sagen, 4 Staffeln gibt es. Und es wurde verlagseitig ja auch immer gesagt, damit ist die Idee auch noch nicht tot. Ne? Mhm. Also die soll auch schon wiederkommen, aber jetzt soll sie dann auch entwicklungstechnisch auf eine neue Stufe gehoben werden, was man mit dem Spiel noch machen kann. Ich glaube, da laufen gerade die Überlegungen. Und letztendlich wird das immer noch sich gut verkaufen.
Das denke ich. War nicht das letzte Mal, dass wir von Micro Macro gehört haben. Ich warte ja immer auf eine Marvel-Edition oder irgendeine bekannte Lizenz. Vielleicht mit Prospero Hall zusammen.
Naja. Gut. Ja, die haben jetzt auch Zeit.
Ja, genau, die haben Zeit. Was ich auch interessant finde, dass Amigo durchaus ein erfolgreiches Geschäftsjahr hatte. Man denkt dann immer, was, Amigo? So viel große Sachen machen die doch gar nicht. Aber ich vergesse immer, dass die natürlich auch die Pokémon-Sammelkarten-Lizenz haben. Und das ist ja die Lizenz zum Gelddrucken. Also Amigo müsste, glaube ich, gar keine anderen Spiele mehr rausbringen, weil sie einfach immer noch von dem Hype um Pokémon in Deutschland und international natürlich auch profitieren. Aber Amigo natürlich jetzt im Speziellen im deutschen Segment.
Ja, wobei, glaube ich, die Longseller, die Amigo im Programm hat, sich auch immer noch wirklich gut verkauft.
Aber kein Vergleich zu Pokémon.
Nee, ich glaube, das Phänomen werde ich vielleicht auch in meinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr ganz verstehen.
Das hat ja auch nichts mehr mit Spielen zu tun, sondern wirklich dann nur noch mit dem Sammeln und dem Seltenheitswert der Karten. Also Pokémon wird so gut wie gar nicht gespielt, sondern hauptsächlich auf Twitch Packungen aufgemacht und geguckt, wer hat die wertvollste Karte. Also spielerisch passiert da gar nicht so viel. Ja, ist wirklich so. Von den Sammelkartenspielen ist das am wenigsten gespielte Spiel auf jeden Fall.
Ja. Das erhält aber auch Gott sei Dank den Wert der Karten, denn die sind da nicht so abgekabbelt. Genau. Da kann man die gut wiederverkaufen. Was auch nochmal ein Thema ist, der Wiederverkauf von Sammelkarten, was, glaube ich, in diesem Jahr eine große Rolle spielen wird durch das Altered, was über Equinox-Asmodee im Herbst dann auf den Markt kommt, weil da soll genau dieses Phänomen ein bisschen umgangen werden.
Genau, man wird dann dort auch so eine Art digitales Rechte-Management bekommen. Also sprich, wenn du eine Karte digital oder offline als richtige Karte besitzt, kannst du sie scannen, so wie ich es verstanden habe. Und dann mit diesem Deck auch zum Beispiel auf BGA, was ja inzwischen zur Asmodee dazugehört, kannst du dann mit deinem Deck auch digital weiterspielen. Und das macht echt spannende Dinge mit diesem Sammelkartenprinzip, dass man da nicht mehr trennt zwischen physikalisch und digital, während das bei Magic the Arena zum Beispiel, der digitalen Kartenversion, noch komplett getrennt ist. Also dort musst du weiterhin digitale Booster kaufen und hast da keine Verbindung dazu. Bin sehr gespannt.
Was aber ja auch gut funktioniert hat, war Wizards of the Coast. Hatte, das haben wir auch schon berichtet. Auch ein fantastisches Jahr 2023. Aber ja, kommen wir zu Moritz Bonhofer. Mhm. Hans im Glück hat kein Sammelkartenspiel. Vielleicht ärgert sich Moritz jetzt aus finanzieller Sicht darüber. Moritz Bonhofer hatte uns auch geantwortet auf unsere Anfrage bezüglich dieser Pressemitteilung von Spieleverlage e.V. und hat so ausführlich geantwortet und so interessant detailliert, dass wir gesagt haben, na, das müssen wir nicht selber vortragen. Da laden wir dich einfach in den Podcast ein und das erzählst du uns einfach mal, weil du kannst das viel besser, als wenn wir das zusammenfassen. Und das hat er auch getan. Ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein, was Moritz uns zu erzählen hat.
Genau, viel Spaß.
Bei uns heute im Spielboxcast als Gesprächspartner für ein recht umfassendes Thema, das wir gleich vertiefen wollen, Moritz Brunnhofer, Geschäftsführer des Hans im Glück Verlag aus München. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit uns über verschiedene Themen, die sozusagen organisatorisches und mehr bei Spieleverlagen betreffen, zu sprechen. Guten Morgen oder guten Tag, Moritz. Schön, dass du da bist.
Morgen passt wunderbar. Grüß euch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollten noch einmal etwas vertiefend über das Jahr 2023 reden. Es gibt ja, wie immer zu Nürnberg, eine Pressemitteilung von Spieleverlage e.V., so ein bisschen der Branchenverband der Produzenten von Gesellschaftsspielen und Puzzles. Die offiziellen Zahlen lesen sich erstmal tatsächlich wie ein Hosianer. Aber wir glauben, dass sich das immer noch ein bisschen aufteilt in die ganz großen Player, denen es da besser geht, und den kleineren Playern in der Branche, die ein bisschen mehr strugglen müssen, beziehungsweise sich mehr ins Zeug legen müssen, um auch positive Zahlen zu schreiben. Und von daher, vielleicht, wenn du magst, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das Geschäftsjahr 2023 für Hans im Glück aussah, Moritz.
Gerne. Grundsätzlich muss man für so ein paar Sachen im Vorfeld vielleicht mal klären, beziehungsweise ein bisschen genauer definieren, was diese Zahlen angeht, die man da immer hört oder die da rumgeworfen werden mit so und so viel Prozent dahin und dorthin. Ganz wichtig ist bei sowas, also erstmal von wo kommt es, von welchem Wachstum, von welcher Grundlage her, weil 20% bei dem einen sind was anderes als 3% beim anderen oder minus. Jetzt ist das natürlich bei uns, wir kommen von einem sehr hohen Maßstab aus der Covid-Zeit. In 2020, 2021 waren gigantische Verkaufsjahre für den Markt, vor allem 2020. Und dann gab es ein bisschen, Durchwringen des Marktes, sagen wir mal so, mal hoch und runter. Dazu kommt, dass wir jetzt aus unserer Perspektive natürlich bei Weitem nicht alles abdecken können. Also wir fahren ein Geschäftsmodell, was nicht wirklich stellvertretend ist für alle anderen Verlage oder gleich ist. Es ist nicht so, dass jetzt alle Verlage ein gleiches Geschäftsmodell haben. Jetzt ein Kosmos oder ein Ravensburger, die haben ja sowohl Studioentwicklung intern als auch Vertrieb. Dazu kommen bei denen dann sogar noch Buch- und Experimentierkästen oder solche Sachen oder Mischformen wie Exit-Spiele, die einfach ein anderes Portfolio abbilden. Und vor allem im Prinzip ja das Studiogeschäft nicht als Geschäft betreiben. Also sie bilden ihre eigenen Sachen, entwickeln selber und vermarkten das dann am Markt. Während wir im Prinzip ein Studio sind, was dann versucht, Produkte an Vertriebe zu verkaufen, mit der Absicht, dass die das dann wiederum verkaufen, weil wenn die nichts verkaufen, kaufen sie nichts Neues bei uns ein. Und das wäre auf Dauer nicht besonders günstig für uns.
Da würde ich gerne gleich mal zwischenhaken. Du sagtest ja 2020, das war das große Jahr für die Branche. Man muss ja dazu sagen, auch wenn euer Modell, wie du eben ausgeführt hast, vielleicht ein bisschen anders ist. Ihr habt mit Carcassonne aber ja auch so ein Spiel, das man einen modernen Klassiker nennt, im Portfolio. Mhm. Sprich, was sehr breite Massen anspricht. Konntet ihr denn 2020 auch den Rückenwind, den die ganze Branche da erlebt hat, für euch mitnehmen?
Ja, zum Glück schon. Also die grundsätzlich, auch wenn wir ein anderes Geschäftsmodell fahren, sind wir natürlich trotzdem abhängig davon, was der Konsument im Prinzip am Ende dann für was er sich entscheidet, was er kauft, ob er ein Spiel kauft oder ein Surfboard oder einen Flug oder was auch immer. also im Bereich der Luxusartikel, in dem wir hier sind als Spiele. Und dementsprechend, wenn mehr Spiele verkauft werden, dann haben wir meistens auch was davon, weil ein Teil davon hoffentlich dann unsere Spiele sind und das auch der Fall war. Also 2020 war extrem gut, was dazu geführt haben, dass unsere Vertriebe alle extrem happy waren. Und mit unseren Vertrieben, die bilden wiederum dann eher das ab, was aus diesen Zahlen jetzt, die du gerade genannt hast, dann abzulesen ist. Also bei uns ist es in Deutschland Asmodee. Es gibt verschiedene Vertriebspartner, die dann wiederum auf ihrem Markt verkaufen, und die waren alle sehr happy mit den Carcassonne-Verkäufen und nicht nur Carcassonne, aber da hat sich tatsächlich gezeigt in 2020, ganz großes Wachstum ist auf die modernen Klassiker entfallen. Also Leute, die sich überlegt haben, naja, Spielen wären eigentlich was ganz Nettes, aber jetzt nicht wirklich versiert waren, haben dann halt zu den Bekannten gegriffen oder halt dem, was ihnen empfohlen wurde oder was gute Bewertungen hat, also eher die größeren Sachen. Der Hobbymarkt war jetzt davon nur mäßig betroffen zu dem Zeitpunkt. Die Hobbyspielerinnen, die bereits oder die sich in dem ja, ihre Spielesammlungen verkomplizieren, die hatten jetzt keinen besonderen Grund, noch mehr zu kaufen, in dem, weil die haben ja alles, die haben halt nach wie vor Neuheiten gekauft, aber da gab es jetzt keine besondere Änderung in dem Segment. Also die große Änderung ist auf dem Massenmarkt entfallen und damit eben auch zum Glück auf Carcassonne. Da konnten wir auch profitieren davon, und das hat dann wiederum dazu geführt, dass unsere Vertriebe extrem große Bestellungen angelegt haben, weil sie leere Lager hatten und nachbestellen wollten und dann bei uns halt die Bestellungen eingingen, die dann wiederum im Großteil 2021 passiert sind. Und jeder hat in der Branche gehofft, dass sich das wiederholt in 2021, dieses Phänomen. Hat es leider nur bedingt. Und da war dann schon der erste Riss zu spüren, war dann schon erkennbar, dass der Handel leider in 2021 nicht so gut verkauft hat, wie man sich das erhofft hatte von 2020. Und also anscheinend die vermeintlichen Spielerinnen dann schon gesättigt waren von den Spielen, die sie kaufen. Also man muss ja sehen, diese Zielgruppe, die dann da zugeschlagen hat im großen Stil, das sind ja Leute, die vielleicht, ja, keine Ahnung, 10-mal im Jahr spielen, wenn es hochkommt. Und die sind natürlich, wenn sie 3 Spiele kaufen, erstmal 3 Jahre gesättigt. Brauchen sie keine neuen Spiele. Und wahrscheinlich haben sie vielleicht noch 2, 3 Monopoly und ein Catan zu Hause stehen oder so. Dann reicht es denen erstmal für eine Zeit. Und dementsprechend haben die einfach nicht nochmal gekauft. Und so konnte der Markt sich nicht wiederholen, das gute 2020-Jahr. Und das hat zum ersten Stau geführt, weil Produktionen waren noch angelegt, haben sich aufgestaut. Die Vertriebe bzw. die Lager der Händler und Vertriebe waren voll und sind eben nicht so abgeflossen wie gedacht. Das hat sich dann noch, Produktionskapazitäten bei den Produzenten waren auch ein Problem in 2021. Das heißt, vieles hat sich verschoben auf 22 von den Produktionen. Da waren die Lager erst recht voll, weil eben das Wintergeschäft 21 nicht so lief. Und das hat dann zu einer großen Verwerfung geführt. Jetzt ist es so, dass die Vertriebe im Verhältnis jetzt nicht besonders schlecht verkauft haben in 2021 oder 2022. Jetzt auch nicht, 2022 hat man schon gesehen, dann ging es schon deutlich bergab, weil auch dann der Handel eben zu voll war. Aber insgesamt haben sie schon verkauft, nur die Menge an Bestellungen, die dagegen stand, hat eben zu vollen Lagern geführt, weil das nicht gepasst hat.
Also die Erwartung seitens der Verlage, Vertriebe war dann auf Basis von 2020 zu optimistisch.
Genau, absolut. Deutlich zu optimistisch. Und es kommt noch dazu, dass je nach Unternehmen gehen verschiedene unterschiedliche Bewertungen bestehen. Also ich habe dann teilweise in 2021 bereits Bestellungen abgelehnt, von denen ich gesehen habe, dass die sich overstocken, also dass die zu viel Lager anlegen, in meiner Einschätzung. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht natürlich, weil jede Bestellung, die bei uns eingeht, ist gut für uns. Davon leben wir. Und dadurch hatten wir auch extrem gute Jahre 2020 und 2021. 2022 war immer noch sehr gut, weil eben so viel Überhangbestellungen da waren. Aber es hat sich schon abgezeichnet, dass die Lager voll werden. Und dann erst recht 22 sind die Bestellungen massiv zurückgegangen, also die Neubestellungen, wurden noch einige alte abgearbeitet. Und 23 heißt das eben extrem abgeebbt. Und dadurch kam es auch, dass wir in 23 ein negatives Geschäftsjahr vorweisen werden. Das ist also das, auch das, was ich vorher erwähnt habe, dass wir ein bisschen asynchron funktionieren, weil wir gar nicht direkt davon, von zumindest weltweit, nicht das Geld in dem Moment bekommen, wenn etwas verkauft wird oder quartalsmäßig oder so. In Deutschland funktioniert das schon so, aber in anderen Ländern nicht, sondern wir verkaufen direkt an unsere Partner und diese müssen dann schauen, dass sie das Spiel auf den Markt kriegen und dann hoffentlich irgendwann nachbestellen, wie gesagt. Und wenn diese Nachbestellungen ausbleiben, was eben in 23 der Fall war, in großen Teilen, dann ist das für uns schlecht. Das scheint sich jetzt allerdings zum Glück wieder gelöst zu haben.
Das wollte ich fragen. Es ging ja dann, es war so ein Überhang aus 22 in 23, wo es schon deutlich abgeflaut war. Jetzt ab Sommer 23, die neue Spielzeit beginnt ja dann immer so ein bisschen mit Essen. Neue Saison, neues Glück. Da stellte sich wieder ein bisschen Trendwende ein oder immer noch eher Verhalten? Wie würdest du das sehen?
Also es ist natürlich wie immer nicht in allen Märkten, allen Ländern gleich. Aber es gab gefühlt oder auch die Zahlen, die wir dann bekommen haben, ein leichtes Plus in den in der Saison. Das heißt auch was ganz immer ganz wichtig zu sehen ist, sind die Verkaufszahlen im Januar und Februar, weil das bedeutet, das sind dann Indikatoren, ob die Spiele auch aus dem Handel abgeflossen sind, also ob die Händler nachbestellen oder nicht. Mhm. Wenn diese schlecht ausfallen, dann mag es zwar ganz nett sein, wenn man im Weihnachtsgeschäft viel reinverkauft hat, aber ist zwar okay erstmal, aber im besten Fall will es natürlich, dass die ablaufen, also dass die Leute sie auch kaufen und spielen und dann im besten Fall noch weitere Leute dazu bringen, dass sie das spielen. Und wenn die Indikatoren da schlecht sind, dann ist es, ja, sieht man, das war zum Beispiel in 23 im Januar so, da hat man gesehen, dass die Reinverkäufe im Januar und Februar sehr schlecht waren, also wenig abgeflossen ist aus dem Weihnachtsgeschäft 22. Das hat sich verbessert jetzt in den meisten Märkten und die meisten sind jetzt wieder auf einem Stand, dass sie abschätzen, dass ihre Lager in Kürze leer werden und dementsprechend neue Bestellungen anlegen. Also das betrifft, muss man jetzt noch dazu sagen, noch ein anderes, ein Caveat im Englischen. Man muss bei sowas natürlich beachten. Natürlich sehen wir bei sowas immer ein Phänomen, gibt's auch diese berühmten Fehler. Wir sehen immer nur den erfolgreichen Teil. Also wenn die Bestellungen nachkommen, kommen die natürlich von Spielen, die sich auch verkauft haben. Die Lager insgesamt sind schon noch voll, also was ich so höre von den verschiedenen Vertrieben. Das ist jetzt nicht so, dass sich alle Spiele wieder gut verkaufen. Es gab natürlich auch in der Pandemie dann einige andere Verwerfungen wie Shipping-Zeiten und was ich vorhin schon erwähnt habe, dass Bestellungen erstmal eingegeben wurden und dann über teilweise 1,5 Jahre hin abgearbeitet werden mussten aufgrund der fehlenden Kapazitäten und oder dann Leute oder Vertriebe, die aus China beziehen, die hatten natürlich auch Shipping-Probleme und dann war irgendwas vielleicht ganz gut verkauft. Die haben gesagt, boah, wir brauchen unbedingt 10.000 jetzt neu davon und bis das Ganze dann aus China da ist mit den gestiegenen Kapazitätsproblemen, war es dann 10 Monate später und oder ein Jahr später sogar und dann hat sich von Marktseiten herausgestellt, naja gut, war vielleicht initial ein ganz guter Verkauf mit dem Spiel, aber so wirklich Bestandsspiel wurde es nicht. Und dann sitzen sie halt auf 10.000 Spielen, von denen sich vielleicht noch 1.000, 2.000 verkaufen, aber das war es dann an natürlichem Verkauf. Und das davon scheint es wohl schon noch einige Leichen zu geben, die rumliegen.
Kannst du aus der Analyse des letzten Weihnachtsgeschäftes auch sagen, wie sich das Verhältnis der Hobbyspieler mit dem etwas breiter aufgestellten Gelegenheitsspielermarkt eingependelt hat?
Also von Seiten Hobby sehen wir jetzt keine wirklichen Unterschiede. Da ist man auch immer ein bisschen noch mehr davon abhängig, dass ob jetzt ein Spiel funktioniert hat oder nicht. Mein Planet B ist ja leider bei uns gefloppt, deshalb ist das schwer abzusehen, ob das eine marktrelevante Sache war, sondern das Spiel kam einfach nicht gut an. Ist leider so, muss man mit leben. Und dementsprechend können wir das jetzt nicht wirklich sagen, ob das am Markt liegt oder nicht, weil es lag offensichtlich am Spiel. Und dementsprechend müssen wir da anders damit oder darauf reagieren. Insgesamt, jetzt mal von dem, was wir so mitkriegen, war der Hobbymarkt insgesamt weniger von den ganzen Verwerfungen betroffen. Ich sehe jetzt aber auch tatsächlich keinen besonders großen Zuwachs im Hobbybereich im Sinne von, dass ja, werden natürlich ein paar hängen geblieben sein beim Spielen durch die Pandemiezeit. Ein bisschen gibt es da schon. Also insgesamt ist das Thema Spiel ja auf jeden Fall deutlich präsenter. Und also Brettspiel natürlich jetzt oder Kartenspiel oder halt die analogen Spiele, sagen wir mal so, sind auf jeden Fall deutlich mehr in Bekanntheitsgrad gewachsen. Und dadurch gibt es natürlich auch im Massen- und im mittleren Bereich mehr, die sich damit beschäftigen. Wie immer ist es ja wie so ein Filter. Unten kommen die Hobbyspieler raus, die Geeks, die wie wir alle und richtig halt die harten Klopper haben wollen und dann auch Geld dafür ausgeben. Aber dazu muss oben natürlich viel, viel in den Filter gekippt werden, damit unten ein paar rauskommen. Und ja, sind, wenn jetzt mal, keine Ahnung, weltweit eine halbe Million Leute oder sagen wir mal eine Million mehr Spiele gekauft haben, dann kommen trotzdem unten nur 5.000 raus, die dann Hobby wurden, was immer noch toll ist und super ist, aber der Bereich dauert halt lange auch, um zu wachsen. Also wenn man sich selber erinnert, bis man wirklich zum Geek wird, dauert es ja meistens. Man hat vielleicht als Kind mal was gespielt, dann öfters mal gespielt, dann vielleicht als Student ein paar Partyspiele und dann kommt man irgendwann wenn man ein bisschen gesättigter ist oder gesetzter ist, so rum auch mit finanziellen Umständen und familiären Umständen, dann kommt man vielleicht irgendwann dazu, dass man regelmäßig spielt. Also das ist ein langer Prozess und nichts, was jetzt sich innerhalb von einem Jahr einfach klick passiert. Dass nur weil eine Person einmal irgendwo ein Catan gespielt hat, gleich zum Hobbyspieler wird. Und wir müssen uns ja auch sowieso davon verabschieden, dass wir alle Menschen zum Spielen bekommen. Das wird nie funktionieren. Es gibt einfach ein paar, die interessiert das nicht. Die haben andere Freizeitbeschäftigungen, die sie bevorzugen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann gibt's halt einen Großteil, die im seichten Segment sich bewegen wollen, also die mal was spielen wollen und dann geht's halt immer, wie gesagt, durch den Filter weiter durch, bis wir in den Hobbymarkt kommen. Bis der sich also verändert. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich durch das erhöhte Aufkommen dass sich das innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre auswirkt. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass dadurch der Hobbymarkt ein bisschen mehr wächst, als er sonst gewachsen wäre. Aber ist jetzt nichts, was sich so direkt widerspiegelt.
Glaubst du denn, ihr habt jetzt in der Branche sozusagen ein Niveau erreicht, wo ihr wieder verlässlich wachsen könnt beziehungsweise arbeiten könnt, dass ihr die ganzen Verwerfungen hinter euch gelassen habt? Oder gibt es auch 2024 immer noch so ein paar Nachwehen, die sich auswirken werden?
Ja, ein paar Nachwehen wird es schon noch geben, wobei ich jetzt von meiner Einschätzung innerhalb der letzten 2-3 Monate jetzt, also die entscheidenden Monate, wie ich ja schon gesagt habe, ist immer wichtig, was so im Nachgang passiert des Weihnachtsgeschäfts. Ich, für meine Einschätzung stabilisiert sich es gerade für uns auf jeden Fall wieder sehr. Und das heißt ja, dass sich dieses Basisgeschäft für unsere Vertriebe auch stabilisiert hat. Nur dann würden die ja diese Basisartikel alle nachbestellen. Und insofern, ja, bei uns ist es immer so, der Wachstum in dem Sinne ist eigentlich immer bedingt dadurch, dass jetzt mal Pandemien ausgenommen oder solche Ereignisse, bedingt sich bei uns Wachstum von einzelnen Artikeln. Also wenn wir einen guten Artikel haben, wie jetzt Paleo oder so, der halt eingeschlagen ist zum Glück, in den meisten Märkten zumindest, da profitieren wir dann davon, dann haben wir ein Wachstum. Sonst operieren wir eher auf, nicht zwingend großes Wachstum, sondern solide, dass alle gut davon leben können. Und ich bin auch kein Freund dieses es muss immer auf Teufel komm raus ein Wachstum herrschen. Wir wirtschaften so, dass wir Rücklagen haben, wenn wir ein Wachstum haben und können dementsprechend auch mal ein schlechtes Jahr abfedern oder zwei auch. Das ist, ja, aber ich sehe, wie gesagt, eine Stabilisierung vom Basisgeschäft. Und das ist ja schon mal gut für uns.
So, vielen Dank, Moritz, erstmal für den ersten Teil. Wir hören Moritz gleich nochmal wieder und wir schieben nochmal einen kleinen News-Block dazwischen, weil er thematisch inhaltlich einfach sehr gut passt zu dem, was Moritz gerade gesagt hat. Es gibt Neuigkeiten von Frosted Games bzw. die Partnerschaft mit Pegasus. Da wird nämlich eine... Naja, was soll man sagen? Die Vertriebspartnerschaft wird eingestellt. Also Frosted Games wird in Zukunft nicht mehr bei Pegasus vertrieben. Da gab es eine offizielle Pressemitteilung von Pegasus dazu. Und da hat sich Benjamin Schönheiter nicht ganz repräsentiert gefühlt und hat dann nochmal öffentlich auch ein Statement von Frosted Games ausgegeben, damit da keine Missverständnisse entstehen. Was ich sehr interessant fand, dass da... Ja, wohl auch die Kommunikation dann auf öffentlichen Kanälen getrieben wird, weil sich wohl beide Seiten da geeinigt haben, nicht mehr weiter zu kooperieren.
In der Tat, Frosted Games macht sich selbstständig, emanzipiert sich von seinem Vertrieb oder dann quasi Großhändler Pegasus-Spiele, weil man gemerkt hat in Berlin bei Frosted, dass das kein Weg ist, der den Verlag zukünftig finanziell auf sichere Füße stellen kann, weil auch der Großhändler, also der, der das letztendlich an den Einzelhandel dann weiterverkauft, will ja an der ganzen Kette verdienen. Und diesen Kostenfaktor hat Frosted jetzt sozusagen ausgeschaltet und sich einen eigenen Vertrieb aufgebaut im vergangenen Jahr.
Ja, was jetzt auch nicht ganz so neu ist, weil Frosted Games schon immer zweigleisig da gefahren ist, also zum Beispiel Aeon's End Legacy haben sie dann ja zum Beispiel auch nicht mit Pegasus im Vertrieb gehabt, sondern eben selber im Exklusivvertrieb gestemmt, also das war sowieso schon immer so ein bisschen zweigeteilt. Manche Spiele waren dann bei Pegasus, manche aber nicht. Man hat aber auch gemerkt, dass viele Titel, die früher bei Frosted Games erschienen wären, wie jetzt zum Beispiel dieses aktuell das Schachspiel, ja, das ist ja quasi eigentlich so eine Fortsetzung von dem Nixon-Spiel, ne? Wie hieß es? Watergate.
Da hatte man so. Du meinst das Match of the Century.
Genau, und Match of the Century ist jetzt ja bei Deep Print Games erschienen, wo man eigentlich gedacht hätte, das hätte früher doch eigentlich ganz gut zu Frosted Games gepasst. Also von daher scheint da auch natürlich auch die Connection zu Deep Print jetzt ein bisschen enger zu sein, weil Spiele, die zu Pegasus passen, jetzt wohl eher dort erscheinen und nicht mehr bei Frosted Games. Also das ist zumindest so meine Interpretation, dass da natürlich auch die Art von Spielen, die immer noch mehr stärker jetzt im gehobenen Kenner- bis Expertenspielbereich sind, dann schon auch eher bei Frosted Games gut aufgehoben sind und dann nicht unbedingt jetzt auch im Pegasus-Vertrieb passen immer so komplett. Also das hat sich schon angebahnt, hatte ich so das Gefühl, die letzten Jahre.
Ja, das ist von außen auch schwer zu sehen, ne? Zum Beispiel auch diese Buttonshy-Reihe, also sprich die meistens auf 18 Karten reduzierten Solo-Spiele, die Frosted nach Deutschland geholt hat, die liefen ja auch immer komplett über sie. Genau. Wird schon Gründe haben, warum man das so gemacht hat. Fest steht, sie gehen jetzt ihren eigenen Weg. Sie haben den Kontakt vor allen Dingen zum Fachhandel aufgenommen, beziehungsweise ausschließlich. Und dort soll es in Zukunft nur noch die Frosted Games Spiele geben. Das soll einerseits den Fachhandel stärken, andererseits eben den Verlag stärken, dass er auch in Zukunft die Möglichkeit hat, seine teils sehr speziellen Spiele, die dann eben definitiv keine Massenmarktprodukte sind, das kann man, glaube ich, so sagen.
Also ein Spiel wie Too Many Bones von Chip Theory ist kein Spiel, was du im Müllermarkt kaufst, das ist klar. Und die Tatsache, dass jetzt eben Frosted Games dann sagt, okay, dann gehen wir halt den Direktvertrieb über die Fachhändler, weil dort macht ein Spiel wie Too Many Bones halt Sinn im Großhandel nicht, aber Pegasus hat dann gesagt, wenn das nicht mehr im Großhandel ist, dann können wir das so auch nicht mehr bei uns irgendwie in den Katalogen führen. Das ist zu viel Arbeit für uns. Deswegen, also Benjamin findet es ja auch nicht schlimm. Er schreibt ja auch, das hat sich so angebahnt, das ist jetzt auch nicht überraschend, dass Pegasus die Spiele aus dem Vertrieb genommen hat. Das ist weder überraschend noch schlimm. Also scheint jetzt auch kein Skandal oder sowas zu sein, dass Benjamin Schönheiter als der neue Verlagsleiter von Frosted Games, der das jetzt ja alleine führen wird in Zukunft, dann nicht mehr da bei Pegasus gelistet zu sein scheint, ist wohl kein Drama, sondern eher wird auch positiv gesehen, habe ich so das Gefühl, weil man dann besser die Margen verhandeln kann.
Genau, also das ist auch ein Kampf den Dumpingpreisen. sprich unter diesem Wettbewerb, der dann über große Online-Händler oft auch ausgefochten wird, dass da so ein Unterbietungswettbewerb einsetzt bei den Spielen, dass das vermieden werden soll, weil das ist ja dann auch oft das, worunter der Fachhandel, der Stationäre leidet, dass man online solche Schnäppchen schießen kann, dass man dann einfach sagen muss, okay, wenn es im stationären Handel so gern nicht die Typen, die da arbeiten, noch mag, wenn es da 30 Euro mehr kostet, dann kaufe ich halt doch online. Und das möchte man eben in Zukunft vermeiden, auch um den Händlern damit was Gutes zu tun, dass die eben besser bestehen können gegen Online-Handel mit diesen Spielen. Zudem wird es ja weiterhin den Direktvertrieb geben. Trusted Games hat einen eigenen Shop und der wird ja auch nicht abgeschaltet. Also auch da kann man in Zukunft seine Spiele bekommen. Tatsächlich, warum passt es gut zu dem, was Moritz gesagt hat? Offensichtlich hat in diesen weniger starken Jahren 2022 und 2023 durchaus so ein kleines Nachdenken eingesetzt. Was sind denn die Wege, mit denen wir unsere Spiele wirklich an die Kunden bringen können? Denn da, auch das hatten wir berichtet und in Spielbox 124 haben wir es auch geschrieben. Die Edition Spielwiese, Michael Schmidt, ist ja auch nicht mehr im Vertrieb von Pegasus, sondern dann wird jetzt nach und nach umgestellt, eben bei Huttertred bei Huch. Da ist eben die Überlegung, Michael mit seinem eher ins Familiensegment zielenden Angebot möchte mehr Regalmeter schaffen und hofft, das durch Huch hinzukriegen, dass er also bei den großen Ketten wie eine Müller präsenter ist. Und aber auch Pegasus selber experimentiert, finde ich ganz spannend. Pegasus schreibt sich ja sonst auch sehr auf die Fahne, dass eben der Fachhandel stark unterstützt wird. Da gibt es so Premium-Shops, mit denen fachhandelsexklusive Sachen gemacht werden. Zum Beispiel zum Spiel des Jahres Dorfromantik gab es dann das Modul Mühle als Mini-Erweiterung eben nur im Fachhandel. Und jetzt bringen sie mit Mind Up halt ein Spiel nur über Amazon, um mal auszutesten, wie das funktioniert. Also auch etwas größere Player, also Pegasus ist ja ein Mittelständler, nicht ganz groß, aber eben halt auch nicht ganz klein. Schauen, wo kann man ansetzen, wie lassen sich in Zukunft bessere Vertriebsstrukturen Wege erzielen, um gewisse Kundenkreise anzusprechen mit Produkten.
Ja, und finde ich ganz interessant, ein Kartenspiel Mind Up exklusiv online über Amazon anzubieten und ein neues Kartenspiel namens Mojo jetzt exklusiv im stationären Handel über die Aktion Hoher Spielwert. Also da wird sicherlich sehr stark auch drauf geguckt werden, welches Spiel gewinnt das Rennen oder kommt besser an. Das sind ganz klar von hier aus erkennbare Marketinginstrumente, die so ein bisschen so, ja, so ein Piloten, da wird mal so eine Sonde losgeschickt und dann wird mal geguckt, wie reagiert der Markt auf sowas. Was natürlich ein bisschen schwierig zu messen ist, weil die Spiele sehr unterschiedlich sind. Klar sind beides kleine Kartenspiele, kosten ungefähr gleich viel, deswegen kann man da schon eine Messbarkeit machen. Aber da finde ich spannend, dass da solche Dinge ausprobiert werden.
Ja, und Peter Bernheiser, der Pressesprecher von Pegasus, hat auf unsere Anfrage auch nochmal gesagt, dass die Exklusivität auch bedeutet, dass der jeweilige Vertriebspartner, der eben das Exklusivrecht hat, vielleicht sich in seinen Bemühungen, das Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen, noch stärker reinhängt. Finde ich auch interessant. Das ist nicht eins von vielen, sondern eins, womit dann auch eben der Händler aktiv werben kann und sagen kann, guck mal, das kriegst du nur bei uns.
Ja. Aus KonsumentInnensicht finde ich es natürlich immer Quatsch, sowas. Also man versteht es aus Marketing-Sicht, dass sowas gemacht wird. Aus KonsumentInnensicht finde ich es halt ärgerlich. Das ist im Videospielbereich ist es ja schon lange ein Dorn im Auge. Das Spiel gibt's nur für die PlayStation 5. Dieses Spiel kommt exklusiv für die Xbox raus und so weiter. Natürlich ist es klar und verständlich, dass es sowas gibt. Aber ärgerlich ist es dann natürlich immer trotzdem, weil du im Endeffekt halt beide Plattformen brauchst, um es zu spielen. Und in diesem Fall ja auch. Du gehst in deinen Lieblingsspieleladen, willst Mind Up kaufen, geht nicht. Wird dir aber Mojo angedreht. Und dann musst du doch irgendwie wieder online bestellen. Und das, weißt du, wenn du beide Spiele haben willst, musst du irgendwie in zwei verschiedene Läden gehen. Und das ist halt irgendwie Käse. Also ideal ist es nicht, diese Entwicklung auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sich das nicht noch verschärft oder noch stärker wird, dass es vielleicht sogar, keine Ahnung, es wäre ja auch denkbar, dass man sagt, dieses eine Spiel gibt's exklusiv zwei Wochen lang nur im Würfel und Zucker in Hamburg oder sowas. Sowas wäre ja auch denkbar, dass man solche Kooperationen läuft oder dass man sagt, das gibt's nur im Karstadt. Und so haben wir ja letztes Jahr mit Thalia auch schon gesehen, mit Heat, was mich auch schon sehr geärgert hat, dass man dann da solche Exklusivkanäle fährt, weil Brettspiele sind für alle da und ich finde es ärgerlich, wenn das dann so eingegrenzt wird dadurch so künstlich.
Ja, nur kurz Informationen zum Rande oder am Rande. Heat bei Thalia exklusiv von Asmodee vertrieben. Die Geschichte hatten wir ja auch schon hier im Podcast erzählt, weil sie in mehrerer Hinsicht etwas wunderlich war. Warum das so gewählt wurde, habe ich auch angefragt bei Asmodee. Leider aufgrund von Urlauben ist die Antwort noch nicht freigegeben. Mhm. Das heißt, jetzt im Moment der Aufnahme am 28. März, 14.34 Uhr, ich habe jetzt auch just nochmal ins Mail geguckt, gibt es keine Begründung von Asmodee zeitnah.
Vielleicht nächstes Mal.
Warum es ist, ja, können wir dann ja immer nochmal nachliefern, weil ich vermute, auch dieses Phänomen wird eher zunehmen. Mhm. Und was du gerade sagtest, erscheint mir da schlüssig, dass dann die analoge Branche vielleicht von der digitalen Branche versucht, ein bisschen zu lernen, beziehungsweise Strategien zu kopieren und zu gucken, was ist für uns wirklich gut.
Tja.
Lassen wir uns überraschen. Womit wir einen wunderbaren Übergang haben, denn das Spiel, über das wir jetzt reden wollen, das kann man sowohl online kaufen, aber auch im breiter Front im stationären Handel, denn das ist bei Cosmos auf Deutsch erschienen, im Original beim französischen Verlag Le Scorpion Masqué, und wirklich überall zu kriegen, und es heißt Sky Teams. Sky Team, Entschuldigung.
Ja, wir sind nur ein Team, wir sind nicht mehrere. Du bist Pilot, ich bin Co-Pilot, wie hier im Podcast.
Das stimmt, aber mit verteilten Rollen. Also eigentlich koche ich hier nur den Kaffee. Leider wohnst du zu weit weg, da kannst du nicht von profitieren. Ein kooperatives Spiel auf jeden Fall in unserem einen Team mit zwei Leuten von Luc Remond. Und es geht darum, dass wir ein Flugzeug landen wollen. Manuel, kannst du uns vielleicht das etwas genauer erklären, wie wir das machen?
Ja, wir sind ein Pilotenteam, ein Pilotinnenteam, und es ist im Endeffekt eine Art Kommunikationsspiel. Also es ist ein Würfelspiel, wir würfeln beide verdeckt hinter einem Sichtschirm Würfel, auch wenn wir kooperativ spielen, aber das ist so ein bisschen der Clou des Spiels, dass wir kommunizieren müssen, ohne direkt miteinander kommunizieren zu dürfen. Also zumindest mündlich dürfen wir nicht kommunizieren. Wir haben vor uns eine gemeinsame Auslage, ein wunderschönes Tableau, was wirklich so Cockpit-Ästhetik hat. Ja, da ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieser, was aussieht wie so eine Wasseruhr, wo man sieht, ob die Flügel des Flugzeugs links und rechts am Horizont ausgerichtet sind. Da gibt es bestimmt einen Spezialnamen für dieses Ding.
Garantiert. Das heißt, also die Aktion heißt Ruder.
Rudersteuerung oder sowas, genau.
Spiel, aber,
also wir sehen so den Horizont, den Himmel und die Erde, und dann ist da so eine durchsichtige Drehscheibe, die anzeigt, ob unser Ruder nach links oder rechts neigt und so weiter. Wir haben eine Wegstrecke vor uns und wir haben immer einen Zielflughafen, was unterschiedliche Zielflughäfen bedeuten. Das sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also je nachdem, wo wir landen wollen, definiert sich damit so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad, weil manche Flughäfen können dann nur mit einer Linksdrehung angeflogen werden. Das orientiert sich dann so ein bisschen an den echten örtlichen Gegebenheiten. Manche Flugfelder haben ja ein sehr, sehr kurzes Bremsfeld zum Beispiel, oder Flugfelder, die halt mitten in einer, was weiß ich, Berglandschaft sind. Das ist so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Und dieses Cockpit vor uns hat so verschiedene Schieberegler. Das sind Geschwindigkeitsmessungen ist angegeben. Man kann Kaffee kochen, hast du ja schon gesagt. Die Gears, also die Räder, müssen ausgefahren werden, rechtzeitig bevor wir landen. Wir haben Kommunikationsterminals, bei denen wir mit der Flugsteuerung funken können, um den Flugverkehr zu lenken. Also wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir auf der Flughöhe, auf der wir uns gerade befinden, in andere Passagiermaschinen reinfliegen. Deswegen müssen wir Funksprüche absenden, um die Maschinen, um die Freigabe zu erhalten sozusagen, dass der Weg frei ist und so weiter und so fort. Bei dir sind dann auch noch, also auf der Co-Pilotenseite sind dann auch noch die Bremsklappen, die rechtzeitig ausgefahren werden müssen und so weiter und so fort. Und wie läuft es jetzt mit diesen Würfeln? Wir dürfen jede Runde einen Würfel in einer dieser Slots setzen. Also zum Beispiel kann ich sagen, hey, ich möchte gerne, dass wir mit einer Geschwindigkeit von 5 nach vorne fliegen. Und das ist eine Information, mit der du dann was anfangen kannst oder halt auch nicht.
Genau, ich muss sie interpretieren, weil in dem Moment, wo wir unsere Würfel immer abwechselnd einsetzen, dürfen wir überhaupt nicht miteinander reden. Sozusagen eine kleine thematische Schwäche auch in dem Spiel. Ja,
absolut.
Das habe ich bis heute nicht verstanden. Wir sitzen ja eigentlich nebeneinander im Cockpit, hoffe ich. Und bräuchten nicht mal irgendwie ein Headset, um miteinander zu reden, sondern könnten es auf Zuruf machen. Wie auch immer, aber dann wäre natürlich der Spielspaß komplett flöten, weil genau dieses, wenn du mir Würfel mit dem Wert 5 in die, es heißt übrigens, Fluglageanzeige setzt, muss ich darauf halt irgendwie reagieren. Ich weiß ja, welche Fluglage wir eventuell haben wollen, weil wir zum Beispiel eine Kurve fliegen müssen. Das gibt uns der Zielflughafen vor. Manchmal ist es auch ganz wichtig, da gibt's das Zusatzmodul mit so einem Gegenwindanzeige, dass wir das Flugzeug so ein bisschen drehen, um nicht zu viel Rückenwind zu haben, um nicht zu schnell zu sein, was ich sehr reizvoll finde als Element. Und das macht schon großen Spaß, sozusagen aus deinem Verhalten ableiten zu müssen, was ich tue. Aber oft liegt es auch auf der Hand, ne? Wenn noch nicht gegnerische, sondern andere Flugzeuge den Luftraum füllen, dass wir einfach die wegkriegen, indem wir diese Funksprüche absondern. Das finde ich aber dann thematisch auch wieder gut, weil es gibt so Flughäfen, also eher die großen Hauptstadtflughäfen, wo der Luftraum dann auch wirklich mega voll ist, ne?
Ja, ja.
Also ist man sehr damit beschäftigt, die anderen Flugzeuge aus dem Weg zu kriegen, damit wir selber freie Bahn haben.
Und das Kommunizieren durch Nicht-Kommunizieren ist auch immer ein sehr reizvolles Element, was hier sehr gut funktioniert, weil die Mechanik und die Regeln sind sehr, sehr einfach. Ich lege eine 5, du legst eine 4, also haben wir gemeinsam eine Geschwindigkeit von 9 zum Beispiel. Ja? Das heißt, man weiß dann sehr genau, das ist unser Ziel, wir wollen nur ein Feld weit fliegen, also sollten wir nicht über eine Geschwindigkeit über 10 oder 11 oder 12 haben, oder wir wollen bewusst vielleicht 2 Felder weit fliegen. Das kann man ja auch machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dieser Rudersteuerung eine 3 hinlege, dann erwarte ich, okay, wir wollen geradeaus fliegen, dass du auch eine 3 legst oder vielleicht halt eine 4, wenn du keine 3 hast. Wenn du dann aber anfängst, jetzt Kaffee zu kochen und keine Zahl da hinlegst, ist das für mich auch wieder eine Kommunikation, weil Kaffee kochen bedeutet, ich opfer einen Würfel, da ist dann die Augenzahl egal. Und dann darfst du eine Kaffeetasse verwenden, um meine Augenzahl nach oben oder nach unten zu manipulieren. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, weil du jetzt nicht gleich da sofort auch parallel zu mir eine 3 gelegt hast, bedeutet es wohl, du hast wahrscheinlich keine 3. Ja? Und eine 6 oder so kannst du nicht legen, weil dann stürzen wir ab. Dann würden wir einfach zu stark nach rechts fliegen und abstürzen. Und das finde ich super reizvoll an diesem Spiel. Durch deine Aktion und auch durch deine Nicht-Aktion herauslesen zu können. Und dann denke ich mir, okay, wenn du jetzt Kaffee legst, dann sollte ich vielleicht den Kaffee jetzt nicht benutzen, sondern du brauchst ihn wahrscheinlich gleich selber. Kann ich dir helfen, indem ich vielleicht nochmal einen Kaffee koche, um dann dir 2 Augenmanipulationen zu machen? Oder benutze ich meine 1 jetzt, um den Funkspruch abzusetzen? Oder kümmerst du dich drum? Dann kann ich ja schon mal die Rollen ausfahren und so. Und das Schöne daran ist, dass es eben nicht eine komplett Nicht-Kommunikation ist, sondern immer, nachdem wir alle unsere Würfel eingesetzt haben, haben wir eine Etappe geschafft. Hoffentlich, wenn wir nicht Game Over gehen. Es gibt 3-4 Faktoren, wie wir quasi abstürzen können. Und dann dürfen wir reden. Dann dürfen wir wieder analysieren. Dann dürfen wir wieder drüber reden. Ja, ich habe gedacht, du hattest keine 3. Und wir sollten dringend jetzt hier gucken, dass wir diesen Joker hierfür verwenden. Wir sollten dringend darauf achten, wenn du kleine Zahlen hast, benutze sie direkt für das und das. Und dann ist wieder Funkstille. Und das finde ich super schön. Es ist so eine ganz neue Art des kooperativen Spielens. Immer kurz sich absprechen, kommunizieren, einen Plan schmieden und dann aber trotzdem auch von diesem leichten Würfelglück ja abhängig zu sein. Ja, also man kann ja nicht immer so, wie man es geplant hat, was thematisch ja auch wieder gut funktioniert. Dann kommt halt mal eine Wetterturbulenz oder eine Störung oder irgendein technisches System fällt aus. Und das kriegt das Spiel bis auf dieses eine thematische Unding, dass man nicht miteinander reden kann, das man aber akzeptieren kann, ist es ja wunderschön thematisch. Man fühlt sich ja wirklich, als arbeitet man gemeinsam auf diese Landung hin, auch wenn es irgendwie absurd ist. Aber dadurch, dass dieses Tableau vor uns auch so eine richtig schöne Cockpit-Ästhetik mit sich bringt und Schiebereglerchen und man schiebt ja wirklich so einen kleinen Button dann von links nach rechts, dann leuchtet ein grünes Lämpchen auf, finde ich irre gut gemacht.
Ja, definitiv. Und was ja dann auch gut umgesetzt ist, finde ich, dass du eben gewisse Aufgaben erfüllt haben musst. Du musst alle Landeklappen hochgefahren haben. Du musst das Fahrwerk halt unten haben, sonst kann das Ding nicht landen. Und du musst als Pilot dann auch die Bremsen ein bisschen aktiviert haben. Wenn du das gar nichts machst, in der letzten Runde, wenn wir dann aufsetzen, darf unsere Geschwindigkeit nicht höher sein als das, was unsere Bremsen leisten können. Mhm. Wenn man da gar nichts gemacht hat, dann wird man den Vogel nicht runterkriegen oder jedenfalls nicht auf der Landebahn zum Stehen bringen, sondern drüber hinausschießen, weil so langsam kann man da nicht runterfliegen. Das geht nicht. Das ist toll gemacht. Es sind ganz viele Flughäfen dabei, die wir ansteuern können. Alle haben immer so eine kleine Finesse. Und es gibt, wie gesagt, einige Module, die sie sich haben einfallen lassen, die dann mit den anspruchsvolleren Szenarien, die nach und nach reinkommen, da rein oder uns weiter beschäftigen, sagen wir es mal so. Es gibt dann zum Beispiel die Kerosinanzeige, dass wir darauf achten müssen, dass wir nicht zu viel von unserem Flugbenzin verbrauchen. Es gibt, was ich eben schon sagte, den Wind, mit dem wir hantieren müssen, weil wir sonst zu schnell oder zu langsam werden, wenn wir zu viel Gegenwind oder zu viel Rückenwind haben. Das finde ich sehr reizvoll. Es gibt einen Praktikanten, den wir einsetzen können und den wir auch wirklich ausbilden sollen. Der darf nämlich zum Beispiel keinen Kaffee kochen.
Das finde ich das auch thematisch Unpassendste. Der darf alles machen. Er darf alles, aber Kaffee kochen darf der Praktikant nicht. Das finde ich fast schon wieder, gesellschaftskritisch sehr schön umgesetzt, ja.
Ja, also das bietet, finde ich, sehr viel. Ich finde es geradezu faszinierend, ich habe jetzt noch nicht jeden Flughafen spielen können, aber schon einige, dass vor allen Dingen das Scheitern besonders gut ist in diesem Spiel, weil es packt mich und meine Mitspieler immer sofort, das kann jetzt ja nicht sein.
Ja, ja.
Sofort
das nochmal. Gleich sofort also,
das,
nochmal
das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Da war noch nie, dass gesagt wurde, ach komm, dann lass mal einen anderen Flughafen probieren, das war ja irgendwie doof. Nee, es war immer, nee, da wollen wir mal hinkriegen.
Das und was ich kann auch schon nicht find, wahr sein. Das finde ich auch so schön. Das Spiel dauert ja wirklich nicht lange. Also wenn man, wenn beide die Regeln können, ist man ja in 20 Minuten locker durch. Viertelstunde, maximal 20 Minuten, weil man denkt nicht so viel nach. Man nimmt einen Würfel, setzt ihn ein. Und wenn man scheitert, dann ist es ja schon nach 5, 8, 10 Minuten passiert. Das heißt, man resettet dieses Spiel in einer Minute und macht es gleich nochmal. Das ist nicht so wie jetzt, keine Ahnung, letztes Mal bei E-Mission, dass man schon 1,5 Stunden gespielt hat, bevor man dann scheitert und dann so verführt ist, zu schummeln. Ja, so, ja, dieses eine Notstandsplättchen, das haben wir nicht wirklich gekriegt oder so. Das hat man hier gar nicht, dieses Problem, weil man eben, man scheitert und dann ist man richtig gescheitert, weil es einfach offensichtlich ist. Man kann da gar nicht groß sich selbst bescheißen, indem man sagt, naja gut, dann ist es halt eine 5 und keine 6. Nee, der Würfel ist halt eine 6. Wir haben keinen Kaffee mehr. Fertig. Wir sind tot. Wir resetten. Wir starten gleich nochmal. Das schaffen wir jetzt. Das finde ich hier richtig gelungen, weil man gar nicht verführt wird zu schummeln, ja? Weil es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt und das Spiel auch gar nicht lang genug dafür ist.
Nee, also damit macht es natürlich auch den Glücksfaktor, wenn du wirklich Käse würfelst, irgendwie auch super erträglich. Und wie gesagt, ich habe dann immer sofort den großen Drang verspürt zu sagen, jetzt will ich das aber schaffen.
Ja.
Und, wirklich toll simple Mechanik, aber großer Sog, der da einen ins Spiel zieht.
War auch ein richtiger Hype auf der letzten Spiel, habe ich gesehen. Also die Tische waren alle besetzt, war dort auch, galt auch schon als das beste Zwei-Personen-Spiel. Und absolut verständlich, dass das jetzt bei Cosmos auch im Deutschen erscheint und wird sicherlich auch ein großer Erfolg. Wirklich tolles, tolles Spiel.
Ja,
absolut. Kann man übrigens auch bei Board Game Arena sehr schön spielen. Habe ich gesehen.
Da kann ich nichts zu sagen. Ich spiele nur mit echten Menschen am echten
Tisch. Ja, das ist, ich meine auch Board mit echten Menschen. KI gibt es noch nicht bei Board Game Arena. Also Solo-Spiele gehen da ja schon auch, aber es gibt noch keine Computer-Mitspielenden. Ja. Nee, also wenn man das jetzt auch mit Remote-Freunden spielen möchte, funktioniert das dort auch ganz gut. Und dann, ja, kann man, dadurch, dass man ja eh nicht groß kommunizieren darf, ist das dort auch sehr gut spielbar. So, das war unsere Spielvorstellung Sky Team, Zwei-Personen-Spiel von Luc Remond. Und dann kommen wir zum zweiten Teil unseres Interviews mit Moritz Brunhofer.
Ja, und nur kurz inhaltlich dazu noch die Überleitung, dass eben das Spiel, da sind wir schon Business Class geflogen. Und mit Moritz machen wir jetzt Business Class, also sozusagen wir tauchen mal tiefer ein in die Irrungen und Wirrungen von Bürokratie und Nachhaltigkeit, die das Verlagsgeschäft heutzutage so prägen. Und Moritz gibt da einen guten Einblick, was er als Geschäftsmann halt alles so auf dem Schirm haben muss, um seinen Verlag zu führen. Und das ist hochspannend. Lasst euch einfach überraschen, worüber wir geredet haben.
Viel Spaß.
Der eigentliche Punkt in der Pressemitteilung, der ein bisschen aufhorchen ließ, war ja dann eben aber auch, dass auch ihr in eurer Branche mit bürokratischen Hemmnissen zu kämpfen habt und mit Politik, die es euch nicht unbedingt an jeder Stelle immer leichter macht, sondern manchmal eben auch Hürden aufbaut, die es dann neu zu überwinden gibt. Da wollte ich halt auch nochmal hören, was sind denn so aus Sicht eines Brettspielverlages bürokratische Hürden, mit denen ihr zu tun habt, denn wenn man zum Beispiel überlegt, so umweltpolitische Auflagen oder energiepolitische Auflagen, stelle ich mir jetzt zumindest vor, treffen euch ja auch gar nicht so hart. als Brettspielproduzenten. Ihr seid ja nun keine Top-Emittenten, die als besonders energieintensive Wirtschaft einzustufen wären, ne?
Ja, also natürlich jetzt nicht wirklich groß, wobei Papier ist tatsächlich eine ziemlich energieaufwendige Geschichte. Also sollte man nicht grundsätzlich vernachlässigen. Jetzt ist es so, dass jetzt für uns speziell einige Sachen weniger eine Rolle spielen, weil wir eine Struktur aufgebaut haben, die sich schon lange damit beschäftigt, was wir wo machen und dementsprechend vieles nur einfach weiterreichen müssten oder aufzeigen müssen, wo was ist. Wir wissen, wo unsere Sachen produziert werden, wo unsere Lieferanten produzieren, wo sie herkommen. Persönlich war ich auch schon bei den meisten Bereichen, also ich weiß, wo unser Holz produziert wird, war dort, wo unsere Spiele selber produziert werden, logischerweise, und habe somit bei vielen Sachen ein sehr klares Bild davon, was wo passiert und halt auch die Entscheidung getroffen, wo wir hingehen. Heißt also zum Beispiel so Basiszertifikate sind immer gegeben. Wir haben und nicht nur Zertifikate, sondern man kann sich sogar auch sicher sein, dass die einigermaßen sinnvoll sind, dass die stimmen, weil wir wissen ja auch alle, das Zertifikatsgeschäft ist alles andere als wasserdicht. Aber wenn ich jetzt zu Ludofakt um die Ecke fahre und dort sehe, wie die Leute arbeiten, habe ich zumindest ein grobes Bild davon, dass die jetzt vielleicht nicht, also dass die zumindest keine Kinderarbeit einsetzen und dass die Zertifikate soweit stimmig scheinen, was sie auch angeben. Jetzt ist es natürlich so, dass es andere Hürden gibt, die kommen. Ja, also wir haben schon ein paar Sachen, die aufkommen. Viel bezieht sich auf Regelungen der Finanzen. Also zum Beispiel, wenn wir an Autoren Lizenzen auszahlen, gerade oder Autoren im Ausland, heißt nicht Deutschland, aber auch natürlich außerhalb der EU. Aber wenn wir jetzt, wir haben ein klassisches Beispiel, gerade ein Spiel mit Autoren aus Italien gemacht, Botanicus, kommt jetzt gerade raus. Und das heißt, wir haben zwei italienische Autoren, die von uns Lizenzen bekommen. So, und aufgrund der diversen Geschäftstätigkeiten von anderen Unternehmen in der Vergangenheit verlangt jetzt der deutsche Staat, beziehungsweise es gibt ein Steuerabkommen, in dem die Staaten von den anderen und dann verlangen, dass die einen Nachweis der Steuer, eine Steuerbescheinigung schicken, dass die Person, die Geld erhält oder die Firma, die Geld erhält, bei einer Firma ist es insofern einfacher, weil wenn sie eingetragen ist, dann fordern wir die Umsatzsteuernummer an, also in Deutschland die Umsatzsteuernummer, das heißt international VAT-Nummer. Und wenn diese da ist, dann müssen wir die überprüfen. Also ja, ist auch ein bürokratischer Aufwand. Wir müssen auch nachweisen, dass wir die überprüfen und regelmäßig überprüfen. Aber das geht, das ist einigermaßen machbar. Und bei Privatpersonen müssen wir dann mit denen nachweisen, dass die an einem gewissen Ort, wo sie sind, wo sie wohnhaft sind, auch Steuern zahlen. Weil nur dann können wir denen den vollen Betrag überweisen, ansonsten müssten wir den Vorsteuer abziehen bei uns, dann wiederum halt ans Finanzamt abführen auch. Und das ist was natürlich die auch nicht so toll fänden, und dementsprechend muss man da einen großen Papieraufwand hin und her schicken. Jetzt seit März sogar, können wir das endlich auch elektronisch einreichen. Ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Nicht, dass die trotzdem Papiere produzieren müssten vor Ort, also natürlich, aber wir können das ganze Prozedere zumindest mal online eintragen. Das ist schon mal ein Schritt. Nichtsdestotrotz müssen Papiere hin und her. Die müssen das von ihrem Finanzamt unterzeichnen lassen. Und dann gab es früher solche Sachen wie, das darf auf gar keinen Fall auf einer Doppelseite sein. Oder nee, genau, es muss auf einer Doppelseite sein, so rum. Es darf in keinen zwei Einzelseiten gedruckt sein, weil, keine Ahnung, sonst könnte man das vielleicht fälschen, ich weiß nicht. Und dann muss das wiederum zurück, dann wird es bei uns eingereicht. Und früher hat das dann so 3 Monate gedauert ungefähr, jetzt dauert es 9 Monate ungefähr, bis wir dann die Bestätigung bekommen, dass das in Ordnung ist, dass die Person, die dort wohnt und arbeitet, auch ihre Steuern zahlt. Und dann gibt es aufgrund dieses Doppelsteuerabkommens auch, ist auch alles geklärt. Es existiert nicht mit allen Ländern. Jetzt zum Beispiel so außer der EU wird es dann schon wieder komplizierter. Brasilien und Deutschland haben kein Doppelsteuerabkommen zum Beispiel. Und dementsprechend müssen wir dann da wiederum Steuern abführen dann dafür, für diesen Autor. Und der bekommt dadurch weniger. Also alles andere, das ist nicht so toll und einfach. Dann gibt es Sachen wie der grüne Punkt, dass wir halt erfassen müssen, was wir an Müll in den Markt bringen. Unterschiedlichen Plastik- und Papiermüll. Ich sehe auch alles eine vernünftige Sache. Also ja, das ist Aufwand. Ja, da muss jemand was machen. Genauso wie Produktdokumentation muss man anlegen, muss man diverse Dokumente vorbereiten und auch mit der Produktion absprechen, vorhalten. Alles sind bürokratische Sachen, die jetzt aber auch schon lange existieren. Also die Produktdokumentation ist, ich glaube, die wurde, müsst ihr nachschauen, wann die erstmalig eingeführt wurde, aber sicher jetzt schon auch seit 6, 7, 8 Jahren. Also da ist das ist nichts Neues. Grüne Punkt ist jetzt auch nicht besonders neu. Ja, jetzt nicht, irgendwann 3 Jahren oder so sind wir in der Pflicht, das auch zu machen. Ist ja aber an sich eine vernünftige Sache, also dass diejenigen, die etwas verursachen, auch bezahlen müssen, was die Entsorgung angeht, ist ja an sich eine vernünftige Sache. Ja, irgendwann wird sich das natürlich auf den ganzen Preis auswirken, ist ja logisch, weil irgendwo muss das Ganze ja bezahlt werden. Also es kann schon sein, dass sich dann auch etwas davon, von diesen Kosten weiter schiebt auf den Endpreis. Aber nichtsdestotrotz muss es bezahlt werden, weil was wir in den Jahrzehnten davor gemacht haben, war ja eine Kostenverschiebung, dass wir die Kosten auf andere abgeschoben haben, wie ja unseren Müll nach Asien verschifft oder sonst irgendwelche Meere gekippt haben oder sonst was. Also das heißt, wir haben die Kosten einfach nur anderweitig abgegeben. Jetzt müssen wir sie halt mal zahlen und das ist auch immer absolut vernünftig.
Thema Lieferkettengesetz. Ihr selber seid ja nicht betroffen. Knapp unter 1000 Mitarbeitern der Hans im Glück Verlag noch, kann man so sagen. Und ich weiß jetzt gar nicht die genauen Zahlen bei der europäischen Einigung, die es jetzt gegeben hat. Aber was ich von anderen Verlagen schon gehört habe, große Händler wollen dann zum Beispiel, die eben darunter fallen, auch von den Zulieferern hören, ob die Produkte einwandfrei sind. Ist für dich, wie ich das verstanden habe, relativ einfach, weil ihr, glaube ich, auch wirklich fast ausschließlich in Europa produziert, oder?
Ja, richtig. Also, dass das für uns oder für die Größe unseres Unternehmens und ähnliche ist da jetzt erstmal die Schwierigkeit, was ja auch durchaus als Kritik schon angegeben wurde bei dem Gesetz, dass sich Verantwortungsverschiebungen auftun. Das heißt, die größeren Player schieben dann die Verantwortung auf die Zulieferer ab, die im Regelfall ja deutlich kleiner sind, insofern also schon auch von dem Gesetz betroffen werden. Und dann sagen die halt einfach, wenn mit einer gewissen Marktmacht, ja gut, also entweder wollt ihr den Auftrag haben, dann liefert ihr uns auch die Dokumente, die wir brauchen. Und bei uns ändert sich dann insofern nur was, dass wir die Dokumente halt weiterreichen. Ja, da gibt es ein paar Sachen. Wir haben das auch wir müssen ja auch jetzt schon für viele Sachen nachweisen, wo was produziert wird zu gewissen Auflagen. Also gibt es die bekannte EN71-Regelung, die im Spielzeugbereich sehr aktiv ist oder die regelt den Spielzeugbereich so rum. Und da sind sehr, sehr viele Sachen bereits seit Jahren, ich glaube schon auch seit 20 Jahren oder so, es gibt diese Verordnung und wird die immer wieder angepasst. Die regelt schon Grenzwerte von Schwermetallen, von diversen anderen Kunststoffen, Weichmachern und so weiter. Also da regelt es alles im Spielebereich und die sind bei uns alle standardmäßig abgedeckt. Also wir produzieren nichts, was die nicht sowieso abdecken würde. Und dementsprechend habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, wir und du hast auch nochmal erwähnt, wir produzieren 98% oder 99% in Europa. Kleinigkeiten wie jetzt bei sowas wie bei El Grande, der kleine Plastikpin, um die Scheiben zusammenzumachen, der kam noch aus Fernost. Da werden wir in Zukunft schauen, was es an Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt mal ein Spiel in der Pipeline, bei dem es transparente Karten geben soll. und die sind für den Mechanismus leider unabdinglich. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen spannender schon, wo wir die herbekommen. Wir haben jetzt vermeintlich einen Produzenten in Europa aufgetan. Sagen wir mal, preislich ist das jetzt nicht das Attraktivste, war jetzt auch nicht zu erwarten. Aber ja, wir schauen, was wir da sinnvoll machen können. Haben auch schon Produzenten aus China abgelehnt, die uns keine sinnvollen Zertifikate vorweisen konnten. Also zum Beispiel hat einer gesagt, naja, sie seien ISO-zertifiziert als Produzent. Das ist ja auch schön und gut. Das ISO-Zertifikat ist auch in Ordnung. Also es gibt, wie gesagt, ja verschiedene Zertifikate des ISO. Wenn man ISO nach dieser Nummer zertifiziert ist, dann ist das in Ordnung. Das ist tatsächlich keine schlechte Sache. Aber das zertifiziert nicht automatisch die Zulieferer, sondern das zertifiziert nur, wie die an ihrem eigenen Band vorgehen. Und es gibt ja Sachen, die sie selber machen. Also wenn sie einen eigenen Druck machen oder eigene Papp produzieren, Stanzen machen, dann ist das abgedeckt. Aber wenn sie jetzt Karten zukaufen, was in diesem Fall der Fall war, dann wollten wir natürlich wissen, ob der Zulieferer auch diverse Zertifikate aufweisen kann. Und das konnte er nicht. Und dementsprechend haben wir uns dann auch davon verabschiedet und das Angebot nicht wahrgenommen. Obwohl die tatsächlich die Muster, die die geschickt haben, mit die besten waren. Also es hat wehgetan oder tut weh, weil wir jetzt schauen müssen, wo kriegen wir eine vernünftige Qualität her. Aber das kommt dann schon auf, ja. Ich persönlich muss ich sagen, man sollte sich ja sowieso drum kümmern. Also es ist jetzt nichts, was eigentlich unzumutbar ist, weil eigentlich sollte man als vernünftiger wirtschaftender Mensch sich grundsätzlich darum kümmern, wo die Sachen herkommen und was die Grundlagen davon sind. Also eigentlich dürfte sich gar nicht so viel ändern für die meisten. Sagen wir mal, wenn sich viel ändert, dann ist das schon mal nicht so gut. Weil dann haben sie sich nicht drum gekümmert, woher ihr Zeug davor kommt. Dann müssen sie auch mehr machen.
Wobei ja bei euch sowieso eine Devise ist, die man auch bei anderen Verlagen schon beobachten kann, jetzt verstärkt in den letzten 2 Jahren möglichst kunststofffrei in irgendwelcher Art und Weise zu produzieren und vor allen Dingen auf Holz und Holzprodukte wie Papier, Pappe dann zu setzen, ne?
Ja, also wir haben jetzt auch uns ein Konzept mal überlegt, ein vernünftiges. Wir müssen ja alles, also ja, Sachen werden dadurch auch teurer, muss man auch klar sagen. Jetzt zum Beispiel sowas wie die SIP-Tüten zu ersetzen, ist ein sehr hoher Kostenfaktor, weil die einfach ultra billig sind und natürlich ein paar Eigenschaften aufbringen, die auch sinnvoll sind. Das, was großes Problem hat in der Holzkonfektionierung, ist aufgekommen, weil wir haben ja immer doch auch ein bisschen Holz in unseren Spielen und wollen wir auch, finden wir auch toll, finden wir auch, dass das was Schönes transportiert. Dann geht es um die Konfektionierung. Also einmal die Pergaminbeutel, also die aus die ja voll abbaubar sind und die aber trotzdem stabil genug sind, dass sie eine Zeit lang halten, haben natürlich den Punkt, dass sie nicht gut verschließen. Also den Sticker, den wir da aufbringen, der wirkt bei den allerwenigsten, dass man den verschließen könnte. Die meisten reißen das einfach auf, nehmen dann eigene SIP-Tüten. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich, sagen wir mal, das Ziel ist nicht wirklich erreicht dadurch. Dann produziert man im Endeffekt nur mehr Müll, wenn jemand eine andere SIP-Tüte dafür nimmt. Andererseits hat mir tatsächlich ein paar Problemchen mit der Konfektion, weil man kann das ja nicht mehr so gut kontrollieren, was dann in dem Beutel drin ist. Also für die Eigenkontrolle, dass ob was fehlt oder nicht. Also wird nicht nur teurer, sondern hat auch andere Schwierigkeiten. Aber irgendwo haben wir uns gesagt, ja, wir müssen die Schritte gehen. Hilft einfach nichts. Wenn wir nicht mit den verschiedenen Sachen anfangen, dann geht es auch nicht weiter. Und dann halt haben uns mit den Folgefragen beschäftigt. Also wenn das mit dem Pergamin so nicht funktioniert, was sehr schnell ersichtlich war, was machen wir dann anders? Und dann geht es natürlich auch darum, sowas wie Karten oder andere Teile, Pappteile etc. zu verstauen. Und haben wir auch gewisse Erfahrungen schon in unserer Geschichte der Produktion und Spiele. Haben zum Beispiel ja in der neueren Big Box von Carcassonne ein Sortiersystem eingebaut, was schon da rein aus Pappe bestand. Und das ist relativ einfach, weil die Carcassonne-Plättchen, also die 45x45 mm auf 2,5 mm Dicke, die sind passen, gut, die sind gut zu handeln, während jetzt Karten ja in der Regel deutlich dünner sind und die haben dann die blöde Eigenschaft, dass sie sich in durch Schlitze durchbewegen und reinfallen und wenn dann wirklich was im unter dem Inlay landet, dann ist es natürlich absolut unbrauchbar, weil dann wird man ja verrückt, wenn man jedes Spiel immer das Inlay rausnehmen muss und alles immer sortieren muss. Mhm. Also wäre sowas keine Lösung, könnte man die nicht einfach reinlegen. Und dementsprechend sind wir dann auf die Pappschächtelchen gekommen, die wir jetzt machen. Bei KW El Grande zuallererst die wirklichen und jetzt auch bei Botanicus. Und das werden wir jetzt auch erstmal so weitermachen, weil sich das jetzt für uns als sinnvolle Lösung anbietet. Wir haben also ein paar Standards geschaffen, in denen wir unsere dann verschiedenen Sachen verarbeiten können. Also kleinere, größere Karten reinpacken, inklusive anderem Material. Und das sind dann Pappschächtelchen, die haben eine ähnliche Eigenschaft wie Zipptüten. Also ich kann sie auf- und zumachen und ich kann Sachen drin verstauen. Ich kann sie rausnehmen, meine Sachen ausleeren oder direkt aus dem Schächtelchen nutzen, losspielen, darin wieder einpacken, wieder reinlegen und die Sache ist gegessen. Und das ist also dann dadurch eine echte Alternative zu den Zipptüten mit einem vergleichbaren Komfort, ohne dass wir Plastik verwenden.
Und sogar, da wollte ich gerade fragen, das kostet mehr und ein weiterer Vorteil, es ist ja auch gestaltet. Also ich finde es dann nochmal einen optischen Gewinn auf dem Tisch, gleich diese Schächtelchen dazu zu haben. Finde ich sehr praktisch, sollte Standard werden. Aber genau, erzähl mal, was macht das an Mehrkosten aus gegenüber der guten alten Zipptüte, die man natürlich dann ab dem 1. April wahrscheinlich noch für andere Hobbys, die man eventuell dann in Vereinen pflegt, gut nutzen kann. Was bezahlt der Spieler also mehr, wenn er jetzt ein Spiel mit Pappschächtelchen kauft?
Ja, wenn man durch die ganze Kette durchgeht, die Kosten hochgerechnet, würde ich sagen, für Pappschachteln anstatt Zipptüten, ja, zwischen, natürlich kommt so an, wie viel von sowas drin ist, wie immer, ist dann aber zwischen 2 und 5 Euro mehr, würde ich sagen, kommt das dann dabei raus. Also beim Endverbraucher dann ungefähr. Mhm. Nicht im Einkaufspreis, weil sonst würden wir eher von sowas wie 20 Euro mehr sprechen.
Das ist ja schon ordentlich, ja. Habt ihr wahrgenommen, dass die Spielerinnenschaft da auch offener wird? Also was gerade so Nachhaltigkeitsthema angeht und so. Also nicht nur inhaltlich, thematisch wird es ja in Spielen jetzt immer mehr Einzug oder hat gefunden, sondern eben halt auch diese Umweltverträglichkeit. Ist die Akzeptanz dafür da auf dem Markt? Wie schätzt du das ein? Also da auch mehr
leider
zu,
nein.
zu bezahlen, ja.
Also ich schätze leider es ein, dass es noch nicht wirklich flächendeckend da ist. Es gibt schon positive Rückmeldungen, aber die kommen alle aus dem Hobbybereich. Also alle, die sich mehr mit Spielen beschäftigen, die sagen, finden sie toll, wie du jetzt auch, Andreas, gerade gesagt hast, sollte Standard werden. Wenn es jetzt sich um sowas geht wie beim Carcassonne-Basisspiel haben wir jetzt keine Fallschachtel reingelegt, da ist nur diese Pergamintüte drin. Da ist jetzt allerdings auch nicht so viel anderes Material, was in Konflikt kommt oder so. Also wenn im dümmsten Fall das einfach nur reinschüttest in die Einlage, in die Schachtel, dann ist jetzt auch nicht so viel verloren. Da macht es dann eben auch keinen so einen gigantischen Preisunterschied mehr aus. Da reden wir dann vielleicht von einem Euro mehr im Endeffekt. Also beim Endkunden, das ist noch in der Range, die einigermaßen geht. Was ist die Akzeptanz? Also die Akzeptanz ist gerade bei vielen natürlich auf eine sehr harte Probe gestellt, weil Inflation und andere Kosten steigen, ist es insgesamt weniger im Geldbeutel. Da ist natürlich die Akzeptanz für ein Produkt mehr zu bezahlen nicht deutlich erhöht. Also wenn wir jetzt in einem Aufschwung wären und alle hätten mehr Geld in der Tasche und wüssten nicht, wie sie es ausgeben sollen, dann würden sie natürlich auch sagen, ja, das finden wir toll, da kaufen wir lieber das bessere Produkt. Ist jetzt nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt für sowas. Nur dummerweise auf den optimalen Zeitpunkt zu warten, ist für uns insofern, kann keine Lösung sein, weil wir dann einfach wissenden Blickes in den Schmarrn weitermachen oder den Schmarrn, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir schädliche Sachen reingelegt haben, aber einfach nicht so tolle Sachen gemacht haben und die muss man halt verbessern und wir kommen halt auch nur auf einen besseren Punkt in der Gesellschaft, in dem wir dann hoffentlich auch irgendwann wieder mehr Geld zur Verfügung haben, wenn wir zusammen Sachen verbessern. Das ist ja so ein bisschen sich selbst bedingendes System, also nur wenn wir zusammen was Besseres machen, bei manchen Sachen mal einen sauren Apfel beißen, werden wir wieder zu einem Punkt kommen, wo wir etwas mehr Freiraum haben. Und ja, deshalb müssen wir irgendwo anfangen. Also, aber nein, leider sehe ich die Akzeptanz im Großen noch nicht. Das ist nicht gegeben.
Da seid ihr sicherlich ja auch einer der Vorreiter, muss man sagen. Wie würdest du es global betrachten?
Leider.
Hat die Brettspielbranche noch immer ein Nachhaltigkeitsproblem oder ist sie insgesamt schon auf einem sehr guten Weg?
Na gut, also natürlich jetzt eine Vergleichsfrage, wenn du sagst, unsere gesamte Branche vergleichen wir mit der Ölförderungsbranche, sind wir natürlich auf einem anderen Niveau. Aber insgesamt hat sich die Nachhaltigkeitsfrage sogar, finde ich, verschlechtert. Also im Verhältnis zu den frühen 2000ern war eine Asienproduktion ja eher ein Novum oder ein Ausnahmefaktor. Während jetzt, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich keine ganz genauen Zahlen, aber auf jeden Fall ein Großteil der Spiele in Asien hergestellt wird. Die meisten davon in China. Es gibt jetzt auch ein paar Initiativen in Vietnam oder so. Also es ist ja auch in Ordnung, mal was zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass man alles aus China verteufeln muss oder so. Auch die können gute Qualität liefern und beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Nachhaltigkeit. Aber Grundlagen sind natürlich bei den meisten, warum sie das machen, Preisfrage. Und dadurch wählen sie dann meistens ja auch nicht unbedingt die Besten vor Ort, die dann wiederum was Sinnvolles machen könnten. Und dazu kommt natürlich Shipping. Jetzt ist es so, dass das natürlich auch eine Geschäftsmodellfrage ist, wenn jetzt jemand in Amerika hauptsächlich, also in Nordamerika hauptsächlich verkauft und ob sie dann jetzt aus Europa die Ware beziehen oder aus Asien, ist kein gigantischer Unterschied. Ja, sind auch 3 Tage mehr auf dem Schiff, auch nicht toll, aber im Verhältnis jetzt kein so ein gigantischer Unterschied. Während jetzt bei uns der größte Markt insgesamt für Brettspiele ist nach wie vor Europa, also Gesamteuropa ist einfach mit Abstand der, wenn man alle Märkte dort zusammenzählt, der wichtigste Bereich. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob ich aus Europa das source oder aus Asien. Das und jetzt fahren die Schiffe noch mal einen Tick länger, weil sie über den Suezkanal nicht so gerne passieren. Und dementsprechend sind dann auch da wiederum mehr Schadstoffe emittiert. Leider sind die Kosten da noch nicht hochgeschossen, weil einfach der Warentransport insgesamt nicht das Niveau erreicht hat, dass die ausgelastet werden. Aber das heißt, wir haben eigentlich eine deutliche Verschlechterung der Nachhaltigkeit innerhalb der letzten 15 Jahre, weil einfach viel mehr Zeug in einer Form produziert wird, die nicht nachhaltig ist. Mal abgesehen von dem Steigern der Kickstarter, des Phänomens, dem ja im Prinzip musste ja dort alles mit fetten Plastiksachen verkaufen. Aus irgendeinem Grund gibt es immer noch einige, die gigantische Plastik-Inlays reinpacken in ihre Spiele. Was bei uns in der Branche gerne argumentiert wird, ist zu sagen, dass ein Spiel ja ein Sammelobjekt ist. Und ja, ein großes Kickstarter-Spiel wird natürlich im Schnitt nicht so schnell weggeworfen, weil ich als Konsument ja da auch investiert habe und in was ich investiert habe, muss gut sein, unabhängig davon, ob es gut ist. Aber dadurch werde ich das verteidigen, dadurch werde ich es in meiner Sammlung behalten, weil ich habe ja dafür $150 hingelegt. Dementsprechend wird das jetzt bei mir wohl oder übel 20 Jahre im Keller stehen, auch wenn ich es vielleicht nur einmal gespielt habe. Aber die Großzahl der Spiele, also die Klassik von Monopoly über Carcassonne zu Kartenspielen wie Sechs nimmt oder so, und das Sechs nimmt wird ja hier produziert, also hat auch tatsächlich wenig, da kann wenig passieren. Das ist durchaus ein nachhaltiges Produkt. Aber sowas, auch da fehlt es mir jetzt an genauen Zahlen, aber meiner Einschätzung nach, was hat so ein Spiel an durchschnittlicher Lebensdauer? 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre? Dann ziehe ich um, dann ist was kaputt, dann ist mir, keine Ahnung, der Kaffee draufgekommen, dann habe ich was verloren oder sowas, also dann rangiere ich das Spiel aus in irgendeiner Form, gerade im Massenmarkt, ja, wir als Geeks oder ein paar Leute kümmern sich noch um Ersatzteile zu bekommen, bieten wir ja auch an zum Beispiel, also auch für quasi fast einen lebenslangen Support für die Spiele, solange der Vorrat reicht natürlich, wenn wir von was nichts mehr haben, dann haben wir nichts mehr. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von den Leuten, die das machen. Die meisten betrachten das als ja Wegwerfgut auch auf Dauer zumindest. Jetzt nicht so, dass sie es nach einer Woche wegwerfen, aber ja, wie gesagt, 5, 6, 7 Jahre. Ja, und so ein Plastik-Inlay habe ich meine Bedenken, dass das nach 7 Jahren abgebaut ist. Also das landet dann halt im üblichen Meer des Plastikmülls.
Hm, ja, da steht zu befürchten, wobei ich tendenziell auch davon ausgehe, dass also Spiele kein klassisches Wegwerfprodukt halt eben sind, sondern schon eine relativ hohe Halbwertszeit haben, auch wenn eventuell ein wirklich stark runtergerocktes Kartenspiel dann mal hoffentlich im Altpapier landet oder so, ne? Und nicht einfach.
Naja, aber also ein bisschen muss man da schon auch schauen, das ist für uns natürlich Wunschvorstellung, dass das auch genutzt wird. Aber wenn du dir anschaust, mal was so an Spielen im großen Stil verkauft wird, also die großen Player sind ja nach wie vor Hasbro und Mattel. Und ja, es gibt ernstzunehmende Konkurrenz, hat zum Glück mittlerweile von klassischen Spielen oder neuen modernen Klassikern wie Catan, Carcassonne, Zug um Zug und Azul oder so, wobei Azul ja auch Großteil aus Plastik besteht, wobei das wiederum sicher eins der Spiele ist, das eine höhere Halbwertszeit hat, wie du sagtest, weil das ja auch sicher mehr genutzt wird und stark, also schwer, schöne Komponenten hat, die jetzt nicht so schnell kaputt gehen oder so, also das muss ich nicht so schnell entsorgen, aber die modernen Klassiker sind ist ja mittlerweile ein guter Teil und freuen wir uns. Und auch ein 6 nimmt oder ein Kartenspiel, was runtergerockt ist, hat ja alles dafür getan, dass es richtig sinnvoll genutzt wird. Das passt schon. Aber ganz viele Spiele so von so großartigen Innovationen wie Pi-Face oder so, da das vielleicht jetzt als Extrembeispiel zu nehmen, das hat einen unglaublichen Reizcharakter, das einmal auszuprobieren, warum auch immer, zumindest gab es den für viele, dann wurde das aber entsorgt. Also das hat sicher keine Halbwertszeit von 5 Jahren, sondern eher, du hast es vielleicht nochmal ein Jahr im Schrank, weil du dich schämst dafür, dass du es nicht gleich wegschmeißen willst. Aber das von dieser Art von Produkten gibt schon einige und die sind schon ein Großteil des Spielemarkts. Also ja, muss man ein bisschen schauen, von was wir hier reden. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf diese Bürokratie-Frage, weil das so ein bisschen essentiell war und wir ein bisschen teilweise abgeschwiffen sind davon. Ja, es gibt schon einen Teil mehr Bürokratie mit Kleinstimmen, aber nichts, was ich jetzt bemerkt habe, das nicht im Standard aufkommen wäre. Also es gibt im Prinzip jedes Jahr irgendwo ein bisschen was mehr, was man machen muss. Bei ein paar Sachen fallen dann auch wieder weg oder werden einen Tick einfacher, wie dass man sie dann zum Glück doch mal elektronisch einreichen kann. Ja, es ist gestiegen. Viel, viel entscheidender aber sind so sagen wir, dass Inflation da ein Problem war, also dass die Kosten einfach bei allen gestiegen sind und das durch die Kette natürlich weiterleitet. Ja, also von der großen Bürokratieproblematik haben wir jetzt nicht wirklich was mitbekommen. Nichts, was außer dem üblichen Grundrauschen wäre. Nicht, dass das heißt, dass das gut wäre. Also gerne kann man da was abbauen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Aber es ist nichts, was jetzt speziell gerade ein Problem war.
Ich glaube auch, es gehört ein bisschen zur Folklore, scheint es mir als langjähriger Beobachter zu sein, in der deutschen Wirtschaft über Bürokratie zu plagen. Und da muss man auch immer gucken, dass der Diskurs von den ganz großen Playern eben nicht in eine gewisse Richtung verschoben wird, die, wenn es um mehr Bürokratie geht, eben oft beklagen, dass zum Beispiel härtere Umweltstandards eingehalten werden sollen, wogegen sich viele Industrien halt auch versuchen zu wehren. Und das wird dann immer gerne, glaube ich, darunter subsumiert. Und da muss man immer aufpassen, ob man auf dieses Surfbrett mit raufspringen will, um die Welle mitzureiten und ob das wirklich gerechtfertigt ist. Ne? Das bedarf schon einer Einzelfallbetrachtung, aber das wollten wir ja heute auch so ein bisschen für unsere kleine Nische, in der wir uns befinden, tun. Und vielen Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, da so ein bisschen zu erklären, womit ihr euch im tagtäglichen Geschäft herumschlagen müsst oder auch nicht, beziehungsweise was an Arbeiten anfällt, was Arbeit überhaupt macht und was man tun kann. Mit einem schönen kleinen Exkurs in Richtung Nachhaltigkeit, aber das finde ich auch immer wieder spannend, zu gucken, was man da tun kann und auch deine Diagnose, dass es nicht gerade besser geworden ist. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf Botanicus. Ja. Das erscheint ja jetzt gerade. Da machen wir noch kurz den Werbeblock. Möchtest du noch zwei Sätze zu diesem Spiel gerne sagen?
Ja, klar. Nehme ich gerne mit auf. Also wir haben es als Familien-Plus-Spiel, Kennerbereich, wie die Jury es benennen würde, im Basisspiel beziffert. Das heißt, wir spielen so eine circa eine Dreiviertelstunde und haben unseren kleinen botanischen Garten, den wir anlegen wollen, in dem wir Pflanzen von 4 Stufen, also Same, Sprössling, Pflanze bis zu voll blühend, dann ausbauen wollen und haben natürlich gewisse Vorgaben über Aufträge oder Besucher, die in unseren Park kommen und Schlusswertungen, die wir dann das, wie wir das besonders gut machen wollen, in welchem Rhythmus wir das machen wollen. Als Grundlage dient ein netter Aktionsmechanismus, der sehr schön flüssig funktioniert unserer Meinung nach und das Herzstück diese Aktion wiederum bildet. Ja, und dann großer Teil, es gibt noch eine Expertenversion im Spiel, die verwendet die gleichen Materialien, aber zum Beispiel das umgedrehte Tableau, umgedrehter Spielplan und dann gibt es schon deutliche, massive Änderungen, die wir aber festgestellt haben, für die meisten einfach zu viel waren am Anfang. Deshalb haben wir das aufgeteilt in ein Basisspiel, was wie gesagt für Familie Plus sich unserer Meinung nach sehr gut eignet und dann was für die Geeks unter uns ist dann die Expertenversion. Ja.
Wunderbar.
Ja, schaut's euch an.
Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, vielen Dank, Moritz. Alles Gute nach München und dann noch einen wunderschönen Tag.
Ja, sehr gerne. Tschüss. Danke euch. Viel Spaß.
Bye-bye. Ciao, ciao.
Vielen lieben Dank, Moritz, für die ausführlichen Antworten und vor allem die spannenden Einblicke in das Verlagswesen. Das war Ihr Businessflug mit Spielbox Air. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bevor wir jetzt Tschüss sagen und bis zur nächsten Folge verweisen, gibt's noch einen sachdienlichen Hinweis vom Chefredakteur, Herr Höchstpersönlich.
Ja, in eigener Sache, nämlich der Nostade Verlag, in dem die Spielbox erscheint, veranstaltet Ende April wieder seine Messe Spiel doch in Dortmund. Los geht's am 26. April, dem Freitag, bis Sonntag, 28. April. Und unter anderem werde auch ich dort sein, ein bisschen spielen, ein bisschen plaudern und freue mich über jeden, der Lust auf ein Gespräch hat. Ich bin Freitag und Samstag auf jeden Fall in den Hallen. Und ich glaube, du bist auch da, Manu, wenn ich es richtig gehört habe, ne?
Ja, ich fahre zum ersten Mal zur Spiel doch nach Dortmund. Diesmal will ich mir auf jeden Fall anschauen. Das ist ja ordentlich gewachsen. Nachdem ich die kleinere Spiel doch hier am Bodensee, was ja deutlich näher bei mir ist, verpasst habe, weil ich da selber unterwegs war, habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt halt nach Dortmund fahren. Ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Wir werden uns sehen. Ihr werdet uns sehen. Also sprecht uns gerne an, wenn ihr Spielbox-Hörer, Hörerin seid. Sagt einfach Hallo. Sagt mal hi, quatscht ein bisschen mit uns, spielt vielleicht ein oder anderes Spiel mit uns. Ich habe gehört, da kann man ja sehr viel spielen, ne?
Ja, tatsächlich soll das da möglich sein. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht gibt's ja auch ein Mind-Up. Ich weiß nicht, ob Amazon einen Verkaufsstand in der Halle hat. Dann können wir da uns ein Mind-Up von Pegasus besorgen und das direkt mal ausprobieren. Nein, und es gibt also alle wichtigen deutschen Verlage, sage ich mal, grob sind da und haben auch große Spielflächen mit vielen Tischen. Da könnt ihr also wirklich viel ausprobieren, viel erleben. Es gibt auch eine freie Ausleihe, bei der man sich nach Herzen so Spiele besorgen kann. Keine Sorge, da ist man auch nicht gezwungen, Regeln zu lesen, denn zur freien Auslage gehört auch ein Erklärbären-Team, so dass man da nicht ganz alleine sitzt, sondern auch Hilfestellungen bekommt, wenn es vielleicht etwas schneller gehen soll, um in ein neues Spiel reinzukommen.
Alles klar. Dann freue ich mich darauf. 26. April geht's los und wir hören uns dann nächsten Monat wieder im Spielbox-Cast und ich freue mich auf nächsten Monat.
Genau, mach's gut. Bis dahin. Ciao.